Erzähl-Podcast Sagen und Mythen. Ich bin Stefan und mein Gesprächspartner ist der Daniel. Hallo Daniel.
Hallo Stefan.
So, heute haben wir die 5. Folge und wir nehmen uns dann auch den nächsten Zyklus vor, gewissermaßen, oder den nächsten Sagenkreis, kann man sagen. Und zwar gucken wir uns heute den Schöpfungsmythos der Hebräer an. Und da muss ich so einen kurzen Disclaimer davor setzen, weil im Gegensatz zu den Griechen und den Germanen, wo ja eigentlich kaum noch oder wahrscheinlich eine verschwindend geringe Anzahl von Menschen noch auf diesem Planeten rumläuft, wo dieser Schöpfungsmythos Teil ihrer Religion ist, das ist ja bei dem Schöpfungsmythos der Hebräer anders. Der ist ja nur auch ins Christentum eingeflossen und damit und auch in den Islam eingeflossen und damit quasi wesentlicher Teil von drei Weltreligionen. Da gibt es also noch eine ganze Menge Leute und wird es wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile mehr geben. Also auf jeden Fall will ich da einmal einen Disclaimer davor packen, auch wenn wir das jetzt in gewissermaßen erstmal wie jeden anderen Mythos auch behandeln, wollen wir da keinerlei religiösen Gefühle verletzen, sondern es geht einfach darum, uns die Geschichte anzugucken, die da erzählt wird, ganz unabhängig von einem wie auch immer gearteten Wahrheitsgehalt, sondern einfach anzugucken, was für Elemente tauchen in diesem Mythos auf und wie verhalten die sich zu anderen Mythen. Und dann müssen wir noch einen zweiten Teil rauslassen, nämlich dadurch, dass wir ja in einer Kultur aufgewachsen sind, die sehr stark christlich geprägt ist, sind wir natürlich auch selber nicht frei von einer Prägung von diesem Mythos und sind natürlich nicht ganz so neutrale Besprecher dieser Angelegenheit, wie wir das bei den Germanen und bei den Griechen sind.
Ich bin auch echt gespannt darauf, wie das wird.
Ja. Ja, also ich bin auch gespannt. So. Also erstmal, jetzt wo ich es mir wieder angetan habe, so, oder nochmal so im Detail reingetan habe, bin ich auch nochmal überrascht, wie viele Elemente da so drin sind. Ja, ich bin auch mal gespannt. Soll ich einfach mal anfangen zu erzählen?
Wenn du fertig disclaimed hast, dann fang gerne an zu erzählen.
Ich habe erstmal fertig disclaimed. Fühlst du dich da aufgehoben?
Ich fühl mich da aufgehoben, ja.
Geborgen und aufgehoben. Wunderbar. Gut. Dann muss ich noch meinen üblichen Quellendisclaimer nochmal davor machen. Man könnte ja denken, weil es hier ja so kanonisierte Fassungen dieser Geschichte gibt, dass hier die Quellenlage etwas klarer ist, als das bei den Griechen und den Germanen der Fall ist. Ich würde es ungefähr wie mit bei den Griechen vergleichen. Also es gibt sowas, worauf man sich so geeinigt hat. Dennoch gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Varianten dieses Mythos mit verschiedensten Elementen da drin. Und selbst diejenigen, die so die Kanonisierten sind, da ist auch teilweise nicht so ganz hundertprozentig Einigkeit, wie es denn nur ist. Also zum Beispiel geht es ja um die 5 Bücher Mose, um die Tora. Da gibt es quasi eine hebräische Urform von, den Tanach, und also oder im Tanach ist die Tora enthalten. Und auf die beziehen sich die Juden. Und die kanonisierten christlichen Schriften und Übersetzungen, da gibt es nicht nur irre viele deutsche Übersetzungen, sondern die beziehen sich alle auf eine griechische Übersetzung dieses hebräischen Urtextes. Und schon die Existenz dieser griechischen Übersetzung ist ein Streitpunkt. Aha. Ja, also das Judentum zum Beispiel sagt, okay, diese Septuaginta, so heißt diese griechische Urübersetzung, das ist keine gültige Übersetzung. Also das heißt, auch bei diesen Geschichten, wo man so den Eindruck hat, naja, das ist so die kanonisierte Form, wo man sich so drauf geeinigt hat, auch da gibt es durchaus Streit und eine marginale Unterschiede zwar, aber durchaus Unterschiede zwischen den verschiedenen Textfassungen.
Also das heißt, um das für mich nochmal kurz klarzukriegen, wir haben es, wenn wir das heute lesen, mit deutschen Texten zu tun, die wahrscheinlich von einem lateinischen Text übersetzt worden sind, der von einem griechischen Text übersetzt worden ist, der von einem hebräischen Text übersetzt worden ist.
Jein. Also ich glaube, das, was heute so als deutsche Einheitsübersetzung unterwegs ist, ist eine direkte Übersetzung aus dem Griechischen. Mhm. Aber bei der Frage, also manchmal ist das ja so ein bisschen strittig, was ist denn nun gemeint? Und da beziehen die sich teilweise schon darauf, was so traditionell in den lateinischen Übersetzungen dieses mhm. griechischen Urtextes drin stand. Also man könnte sagen, die meisten deutschen Übersetzungen heute sind Übersetzungen eines griechischen Textes, der wiederum eine Übersetzung eines hebräischen Textes ist und ist von lateinischen Übersetzungen dieses griechischen Textes beeinflusst.
Das finde ich ja schon mal super. Ne? Da genau. ist ja schon mal Highlife.
Also von irgendwie einer äußerst klaren und unproblematischen Quellenlage kann man hier nicht sprechen. Das ist schon auch durchaus ganz schön durcheinander. Und diese Septuaginta, also diese griechische Urübersetzung, die ist auch schon ganz schön alt. Das, also wenn die Legende zu dieser Übersetzung stimmt, das weiß man auch nicht so genau, dann ging es wohl darum, dass damals für die Bibliothek von Alexandria gewissermaßen 70 jüdische Gelehrte gerufen wurden, die dann aufgefordert wurden, in einer gemeinschaftlichen redaktionellen Arbeit eine Übersetzung dieses hebräischen Urtextes anzufertigen. Weil halt eben die Texte in der Bibliothek von Alexandria in der Regel auf Altgriechisch eben verfasst waren. Und da kommt das her.
Ich muss ehrlich zugeben, dass ich geschichtlich nicht besonders bewandert bin. Wann war das ungefähr dann?
Ach, das ist eine gute Frage. Mal gucken. Das müsste so irgendwie im hellenistischen Zeitalter jedenfalls gewesen sein. Warte mal, also irgendwann so 100 vor Christus oder so.
Okay.
Wikipedia sagt 250 bis 100 vor Christus, ja, genau.
Ja. Also eine gute Ecke vor Christus.
Genau, eine satte Ecke vor Christus und ja,
um also mit eben präzisen Zeitangaben zu arbeiten.
Genau. Und also ein Zeitraum, wo eben dieser ganze Mittelmeerraum eben, also dieses Zeitalter nennt man ja Hellenismus, weil ja viel von dieser griechischen Kultur und Philosophie durchdrängt war, schon alleine, weil die Römer auch so langsam anfingen vorzurücken. Gut, das ja, also, oder die waren da schon zu großen Teilen dann mit drin. Und ja, überall war quasi hellenistisches Zeitalter. Mhm. Und ach so, warte mal, hier steht 250 bis 100 nach Christus. Genau, ich habe nämlich gerade gedacht, Moment mal, zu Jesu Zeiten war doch auch noch Hellenismus angesagt. Genau, also 250 vor bis 100 nach Christus, sagt die Wikipedia.
Okay.
Ja. Also irgendwo
man könnte so, auch sagen, man weiß es nicht so genau.
Man weiß es nicht so genau, irgendwo so um Jesus rum.
okay.
Also eben in Alexandria lagen eben die Texte in der Regel so in altgriechischer Sprache rum und die Septuaginta war eben so ein Übersetzungsprojekt in diese Richtung. Und schon damals haben die jüdischen Rabbiner diese Übersetzung als gültige Schrift abgelehnt und haben gesagt, das haut nicht hin. Genau. So, also das heißt, die Variante, wie ich sie jetzt erzähle, die beruht eben auf so einer Einheitsübersetzung und kommt daher im Prinzip von so einer Übersetzung, die von der Septuaginta herkommt. Mhm. Gut, wir haben es mit zwei Abschnitten dieses Textes zu tun. Also das ist ja, die Tora besteht ja aus 5 Büchern, die zumindest in jüdischer Tradition Mose als Autor zugeschrieben werden. Also der soll die geschrieben haben. Und in diesem ersten Buch Mose, also in Genesis, da stehen eben diese beiden Erzählungen des Schöpfungsmythos. Das sind sehr unterschiedliche Texte. Das kann man so ein bisschen wie bei den Germanen mit der Lieder-Edda und der Prosa-Edda vergleichen. Der erste Text ist von der Textsorte her eher so ein Hymnos. Mhm. Und beschreibt dieses Sechstagewerk, also wie Yahweh in 6 Tagen eben die Welt erschaffen hat. Und der zweite Teil ist dann eher eine Prosaerzählung und der fängt gewissermaßen nochmal von vorne an und erzählt dann eher detailliert eine menschenzentrische Schöpfungsgeschichte, kann man sagen. Also das eine ist so eine Draufsicht, wo der Mensch eher so eine Randnotiz, kann man nicht sagen, aber er ist so quasi das Ende einer aufsteigenden Schöpfungserzählung gewissermaßen. Und in dem zweiten Teil, in diesem Prosateil, da steht der Mensch im Mittelpunkt der Erzählung. Und ich erzähle jetzt erstmal die beiden und dann gucken wir mal, ob wir noch was brauchen. Mhm. Ja?
Ja.
Gut, also im Vergleich zu den beiden Schöpfungsmythen, die wir jetzt bisher besprochen haben, wo ja am Anfang im Prinzip schon das Chaos oder so eine Leere oder sowas vorhanden war, aus der dann gewissermaßen von alleine Dinge entstanden sind, ist das hier anders. Das ist ein Schöpfungsmythos, wo alles, was entsteht, durch das Wort Gottes geschieht. Ja, das sogenannte Logos ist das im Griechischen. Da gibt es auch eine ganze Reihe von Mythen, wo gewissermaßen diese Idee des Logos, also des Wortes, das viel mehr ist als einfach nur ein Wort, sondern das den Dingen Gestalt und Kraft oder überhaupt erst Form und Existenz gibt. Da ist also quasi dieser Schöpfungsmythos nur einer davon. Da gibt es ganz viele. Und auch in der Philosophie gibt es da diverse Ansätze. Da können wir auch mal auf eine entsprechende Folge vom Vorgedacht-Podcast verlinken, wo das Logos auch schon mit ins Spiel kommt. Ja, also das ist auf jeden Fall quasi hier so ein Ansatz, dass quasi hier der Gott, der Schöpfer, nicht handwerklich aktiv wird, sondern durch sein Wort die Schöpfung vollbringt. Und auch dieses Chaos, was da am Anfang entsteht, also diese Leere oder diese Wüste, dieses wüste Chaos, das ist nicht von Anfang an da, wie bei den Griechen und bei den Germanen, sondern das entsteht auch erst durch Gottes Wort. Ja? Mhm. Und dieses Chaos hat im Prinzip zwei Teile. Also zum einen ist es düster, also es gibt eine Finsternis und es gibt Wasser, so eine Urflut. Und damit geht's los. Und dann beginnt Gott gewissermaßen da. Achso, da muss ich noch was dazu sagen. Im hebräischen Urtext ist da wohl eine Bezeichnung drin, also das wird, wenn man es mit lateinischen Buchstaben schreibt, Elohim geschrieben. Mhm. Ich glaube, Elohim spricht man das aus, ich weiß das aber nicht genau. Und das ist ein Pluralwort. Das heißt, wenn man es ganz wörtlich übersetzt, Götter. Also da ist nicht von Gott die Rede, sondern von Göttern. Allerdings steht, man liest gerne mal, wenn man so im Netz so ein bisschen rumsucht, liest man gerne mal, dass das ja gewissermaßen ein Beweis dafür ist, dass das als eine polytheistische Religion angefangen hat. Das haut aber nicht hin, weil es gibt quasi durch diese gesamten Urtexte hindurch die Figur, dass es einmal dieses Elohim gibt mit Verben, also mit Verben, die dann auch im Plural stehen. Mhm. Und zwar immer dann, wenn von mehreren Göttern die Rede ist. Also wenn zum Beispiel über die heidnischen Götter geredet wird, dann heißt es, die heidnischen Götter sind. Mhm. Und wenn von Gott die Rede ist, also von Yahweh die Rede ist, dann heißt es, die Götter ist. Dann steht das Verb in der Einzahl und daran kann man gewissermaßen unterscheiden, ob da mehrere Götter oder ein Gott gemeint ist. Und diese Pluralform, in der das Substantiv steht, das scheint so eine Art, ja, so eine Ehrbezeugung zu sein. Weißt du, so ähnlich wie man im Mittelalter irgendwie Majestäten auch im Plural angesprochen hat.
Der Plural des Majestates.
Genau. Also ja, sowas in der Art scheint das zu sein. Mhm. Das wollte ich nur einmal erwähnen, weil das gerne mal so rumgeht, dass ja quasi im Urtext von Göttern die Rede sei und das stimmt eben nur so halb.
Ja.
Gut. Was die Götter dann macht. Man soll
auch nicht alles glauben, was im Internet steht.
Bitte?
Man soll auch nicht alles glauben, was im Internet steht.
Genau. Someone's wrong on the Internet. Genau. Ja, also was die Götter dann macht, ne? Sozusagen, ist erstmal Licht zu erschaffen durch wiederum das Wort, ne? Sagt einfach, es werde Licht und trennt dann dieses Licht von der Finsternis und das Licht ist dann der Tag und die Finsternis ist die Nacht. So benennt er das auch. Und dann ist der erste Tag auch schon rum. Was mich da übrigens überrascht hat, ich hatte das so in Erinnerung, dass am Ende von jedem Tag quasi steht und Gott sah, dass es gut war. So hatte ich das zumindest in Erinnerung. Das ist aber nicht so. Also Gott fängt erst so ab dem dritten Tag fängt er an, das gut zu finden, was er da macht. Davor geht einfach so der Tag vorbei. Da kommt dann also in diesem Hymnos dann so eine Art Kehrvers und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag.
Genau, der erste Tag.
Genau. Ja. Und also auf jeden Fall gibt er seinem Werk am ersten Tag noch keine Bewertung oder Benotung.
Ja. Da darf ich eine alberne Zwischenbemerkung machen?
Sehr gerne.
Vielleicht hat Gott das Gutfinden erst am dritten Tag erschaffen.
Genau. Ja, das ist möglich. Gut, also das heißt, was wir jetzt haben, ist, wir haben immer noch Finsternis und Urflut und jetzt haben wir aber eben auch Licht, die von der Finsternis getrennt ist. Wir haben also Tag, Nacht und Urflut. Das ist das, was wir jetzt haben. An diese Urflut macht er sich jetzt am zweiten Tag dran und zwar schafft er ein Gewölbe und mit dem trennt er quasi diese Urflut in zwei Hälften, macht da zwei Wasserkörper draus. Das, was quasi unterhalb dieser Kuppel ist, das werden die Ozeane. Und was oberhalb ist, das kann man sich wie so eine Halbkugel unter Wasser vorstellen. Und das nennt er den Himmel. Also die haben sich das quasi so vorgestellt, dass der Himmel wie so eine Glaskuppel über die Erde gespannt ist. Und dass das quasi deshalb blau ist, weil da oben Wasser ist.
Mhm. So. Also wie so eine riesen Unterwasserstadt quasi.
Genau. Es gibt auch irgend so eine aus den 80ern so eine Verfilmung, nicht wirklich von 20.000 Meilen unter dem Meer, aber auf jeden Fall was mit Captain Nemo, wo Captain Nemo gewissermaßen der Fürst einer Unterwassersiedlung namens Atlantis ist und die ist eben auch mit so einer Glaskuppel umspannt, weil die liegt am Meeresgrund, diese Stadt. So. Und so ähnlich kann man sich das quasi vorstellen. So sieht das aus, wenn man da unten drunter steht. Ne? Da guckt man da an diese Kuppel und da ist alles blau drüber. Ja. So, und das Wasser, das oben ist, nennt er dann also Himmel. Und dann ist der zweite Tag auch schon rum. Auch hier findet er noch nichts gut. Dann kommt der dritte Tag. Da macht er dann mit dem Wasser, das unterhalb, also innerhalb der Kuppel ist, also mit den Ozeanen, mit denen macht er dann weiter und rafft das so zusammen an einer Stelle. Das macht er natürlich nicht mit den Händen, sondern wieder mit dem Logos, also mit dem Wort und sagt hier, Wasser, sammel dich mal da an der Ecke schön zusammen. Und dann sieht man nämlich, dass dann so trockene Stellen dabei rumkommen und nennt dann das gesammelte Wasser Meer und die trockenen Stellen nennt er Land. Und das findet er jetzt gut. So, da kommt jetzt das erste Mal dass das eben gut war. Das scheint ihm jetzt zu gefallen. So Meer und Land findet er gut. Vielleicht ist er ein Strandfan.
Das kann sein, ja.
So, also das findet er jetzt gut. Und fängt dann an, auf dem Land Pflanzen und Früchte wachsen zu lassen. Und das findet er auch gut. Also jetzt am dritten Tag, wo er das Gutfinden erfunden hat, findet er dann auch gleich zweimal gut. Genau. Dann kommt der vierte Tag. Da wird es jetzt ein bisschen seltsam, weil da erschafft er jetzt Lichter, um Tag und Nacht zu scheiden. Und da wird man eigentlich erstmal stutzig, weil man sich denkt, Moment mal, das hast du doch am ersten Tag schon gemacht. Mhm. Diese Lichter werden dann nochmal so ein bisschen spezieller beschrieben, also dass das so Himmelskörper sind, an denen man dann die Jahre und Festtage und so, also quasi so einen astronomischen Kalender entwickeln kann. ja, also zumindest in dieser Aussage, dass diese Lichter dazu da sind, um Tag und Nacht zu scheiden, macht das keinen Sinn, weil das hat er ja schon. Mhm. Aber wenn man sich so vorstellt, naja, es sind so spezialisierte Lichter jetzt. Vorher war das Licht so ein diffuses Licht ohne identifizierbare Lichtquellen. Mhm. Dann fokussiert er das Licht jetzt gewissermaßen irgendwie und hat also so verschiedene Lichtquellen, die er da an dem Himmelsgewölbe anbringt. Und diese Himmelskörper fahren da an der Kuppel entlang und machen dann diesen Wechsel zwischen Tag und Nacht. Also kann man sich wie so Scheinwerfer vorstellen, die da auf so Rollbahnen an dieser Kuppel entlang sind und die fahren dann da halt lang und verschwinden wieder und kommen dann wieder und so. Und so ähnlich haben die sich das ja auch vorgestellt. Mhm. Dass die dann irgendwie unter drunter wieder durchgehen und dann am nächsten Morgen auf der anderen Seite wieder aufgehen und so weiter. Ja, also irgendwie Licht. Mhm. Findet er auch gut übrigens.
Ich wollte gerade sagen, findet er auch gut?
Findet er auch gut, ja. dann am fünften Tag geht es jetzt mit den Lebewesen los. Und zwar am fünften Tag erschafft er die Wassertiere und die Vögel. Davon werden ein paar speziell benannt. Also erstmal von den Wassertieren, da sagt er, große Seetiere werden da, also so Wassermonster kann man fast sagen, werden da erschaffen. Und noch alles andere, was so im Wasser rumkraucht. So. Also diese großen Seetiere werden speziell erwähnt und das Kleinvieh, das wird so als ja alles andere, was da noch so im Wasser rumwimmelt, bezeichnet. Und ja, und die Vögel, das sind halt eben die Tiere, die jetzt erstmal so an Land da sind. Das findet er auch gut. Und sagt zu denen auch so, fangt schon mal an, euch zu vermehren. Also hier ihr See- und Wasserviecher, ihr macht das mal im Wasser und ihr Vögel, ihr vermehrt euch bitte auf dem Land. Und da scheinen die sich auch zumindest größtenteils dran zu halten. Ich weiß nicht, wie er zu so Vögeln wie Enten und so steht. Naja.
Oder Pinguin.
Genau, oder Pinguin. So. Aber okay.
Ich glaube, Pinguine vermehren sich tatsächlich an Land, aber naja, egal.
Ja, tun sie. Und ich glaube, Enten auch.
Ja.
Ja. Naja, also zumindest, also wenn die das so ganz wörtlich genommen haben, die Vögel, dann geht es ja tatsächlich ums Vermehren an Land und das machen die meisten Vögel, glaube ich.
Ja.
Gut. Dann kommt auch der sechste Tag. Da macht er dann an Land weiter und er schafft so die ganzen Landtiere, also so Viehzeugs und was so Kriechtiere sind. Also ich würde vermuten, damit ist halt Säugetiere und Reptilien und Amphibien und sowas gemeint. Auch da gibt er sich Note 2, also das findet er gut. Und ist dann aber am sechsten Tag noch nicht fertig, sondern sagt so, jetzt machen wir auch noch Menschen. Und die sollen so aussehen wie ich. Das soll mein Abbild sein und die sollen über all das, was ich jetzt geschaffen habe, herrschen. Und die erschafft er auch explizit als Mann und Frau und sagt zu denen dann auch hier, seid fruchtbar und mehrt euch und unterwerft euch quasi all das, was ich bisher so geschaffen habe. Das ist alles für euch da. Die Pflanzen sind für euch da und die Tiere sind für euch da und so. Das ist alles euers. Die Menschen findet er jetzt nicht nochmal separat gut. was jetzt allerdings kommt, nachdem er dann den Menschen erschaffen hat oder Mann und Frau erschaffen hat, ist, dass er dann einen Blick auf seine Gesamtschöpfung wirft und die Gesamtnote sehr gut vergibt. Und das lässt ja, wenn man so ein bisschen im Schnitt rechnet, lässt ja darauf schließen, dass er den Menschen auch sehr, sehr gut findet. Sonst würde das zumindest, wenn man mit arithmetischem Mittel vorgeht, nicht als Gesamtnote sehr gut hinhauen.
Es sei denn, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.
Das stimmt. Das stimmt. Zumal da auch noch so ein bisschen Feintuning hinterherkommt. Also da war ich auch nochmal überrascht, weil klassischerweise sagt man ja, am siebten Tag hat man nichts mehr getan. Aber zumindest in der Einheitsübersetzung steht das anders drin, sondern in der Einheitsübersetzung steht, dass er am siebten Tag die Schöpfung vollendet hat und sich dann ausgeruht hat.
Sie hat durchaus noch irgendwas getan.
Genau, der hat noch fertig gemacht. Der hat noch so ein bisschen Feintuning betrieben oder so die Sachen noch erschaffen, die noch fehlen. Und dann hat er sich ausgeruht. Mhm. Aber dieses, dass er sich am ganzen siebten Tag ausgeruht hat, das ist wohl, also zumindest in der Einheitsübersetzung, nur so nicht drin.
Okay.
Ja, fand ich auch überraschend. So, und ja, wie gesagt, dann kommt so die Gesamtnote sehr gut. Und dann war das eigentlich auch dieser erste Teil der Schöpfungsgeschichte, also dieser in Strophen oder in als Hymnos verfasste Teil. Genau, und da ist auch als Abschluss eigentlich nur noch so eine Geschichte drin, dass halt eben aufgrund dieses Ausruhens am ersten Tag auch der Ruhetag für die Menschen kommt.
Am siebten Tag.
Genau.
Ja.
Ja. Und dann wird jetzt gewissermaßen, dann geht es in diesen zweiten Text über, der so eine Prosa-Erzählung ist. Und hier wird jetzt von vorne angefangen. Also da heißt es dann am Anfang so, dass Gott halt die Erde erschaffen hat und dass es halt zu Beginn, als er angefangen hat, eben noch kaum was gab, sondern also es noch keine Pflanzen gab und auch noch keine Tiere und so weiter. Und so weiter. Und da passiert was Interessantes, nämlich, also Gott lässt es regnen auf die Erde. Mhm. Und dann steigt die Erde, die Feuchtigkeit aus der Erde auf und tränkt die ganze Fläche des Ackerbodens und dann kommen die Pflanzen gewissermaßen von alleine oder gehen aus der Erde hervor. Mhm. Das finde ich erstmal spannend, weil da nicht so explizit steht, wie jetzt bei dem ersten Teil, dass Gott quasi seinen Logos nimmt und spricht und dann entstehen die Dinge, sondern eher, dass die Pflanzen so eine Art indirekte Wirkung sind. Also das fand ich erstmal spannend, müssen wir, glaube ich, nachher nochmal drauf gucken. Mhm. So, und dann ist jetzt also dieser ganze Ackerboden irgendwie feucht und da können jetzt Pflanzen entstehen und so weiter. Und Gott nimmt sich jetzt diesen feuchten Ackerboden und formt daraus den Menschen. Jetzt eben nicht wie vorhin in einem Rutsch Mann und Frau, sondern nur einen Mann. Und dem bläst er jetzt den Atem ein. Also durch Gottes Atem wird diese aus Erdboden geformte Figur lebendig. Und fängt dann an, mit diesen Pflanzen, die da jetzt so sind, einen Garten im Osten anzulegen. Also da, wo die Sonne aufgeht. Und setzt den Menschen da rein. Und sagt hier, guck mal, da sind jetzt hier irgendwie so diverse Früchte. Die legt er da an. Also diese Bäume lässt er wiederum wachsen. Und sagt, hier von denen darfst du alles essen, aber in der Mitte des Gartens, da stehen zwei Bäume, von denen dürft ihr bitte nichts essen. Oder darfst du nichts essen. Das eine ist der Baum des Lebens und das andere ist der Baum der Erkenntnis. Von beiden bitte nicht essen. Die sind nicht für euch. Mhm. Oder nicht für dich. Interessant finde ich noch, dass in diesem Garten vier Flüsse entspringen. Die werden auch benannt. Das eine ist der Pishon, das andere der Gihon und dann noch Euphrat und Tigris. Und zumindest Euphrat und Tigris sind ja so relativ bekannte Flüsse, weil die eben da im Irak eben dieses berühmte Zweistromland bilden. Mhm. So, also die kannte ich zumindest. So.
Kenne ich vom Namen auch her, auf jeden Fall.
So, und also diese vier Flüsse, die entspringen in Eden und fließen quasi durch das Land und bewässern diesen Garten. Ja, und dann sagt er hier, Mensch, das ist jetzt also dein Garten, mach mal. Kannst du hier irgendwie mitmachen, was du willst, nur halt eben diese beiden Bäume bitte in Ruhe lassen. Mhm. Und dann wird es dem Menschen relativ schnell langweilig und er sagt, okay, der braucht auch Hilfe hier bei der Bearbeitung dieses Gartens. Also man kann fast sagen, der Mensch wird als Gärtner eingestellt. Mhm. Und er schafft dann auch aus dem Erdboden verschiedene andere Wesen, also nämlich die Tiere, die dem Menschen helfen sollen. Und da sind ein paar davon schon so ganz praktisch. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass der Ochs irgendwie durchaus so seine Verwendung findet und so. Das ist irgendwie alles ganz, ganz praktisch für so eine Gartenarbeit. Mhm. Aber so richtig hilfreich sind sie alle nicht. Eigentlich bräuchte man dem Menschen ähnliche Hilfe. Und auch das macht Gott dann und legt den Menschen in einen tiefen Schlaf, also in Vollnarkose gewissermaßen, und entnimmt ihm eine Rippe und formt aus dieser Rippe dann die Frau. Und dann kommt, das muss ich jetzt gerade mal vorlesen, Frau soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Und darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Also das finde ich ganz interessant, dass quasi diese Praxis, dass in der Regel der Mann sein Elternhaus verlässt, wenn er heiratet, mhm. ja, dass das quasi mit dieser Schöpfung aus einer Masse gewissermaßen begründet wird. So, naja.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich verstanden habe, was du meinst, aber können wir gerne nachher nochmal drauf
gucken. Nochmal dran gehen. Also, ja. Also die Idee ist jedenfalls, weil die Frau gewissermaßen aus demselben Körper geschaffen wird wie der Mann, ist das gewissermaßen ein Wesen, was aber eben zwei Aspekte oder zwei Instanzen gewissermaßen hat. Und weil die so zusammengehören, verlässt der Mann, das ist jetzt schon ganz komisch, weil es gibt ja eigentlich noch nicht mehrere Menschen, aber es wird hier schon drauf verwiesen. Deswegen ist, also kann man sich so vorstellen, der Autor dieser Geschichte macht da als so eine Seitennotiz. Und deswegen ist es heute so, dass wenn man heiratet, dass man dann quasi seine Familie verlässt und eine neue Familie gründet, weil man gehört mit dieser Frau ja zusammen. Mhm. So ungefähr.
Okay.
So, und dann waren sie also zu zweit. Der Mensch, der da bisher beschrieben wurde, der hat jetzt auch auf einmal einen Namen. Jetzt ist auf einmal von Adam die Rede. Die Frau heißt bisher nur Frau. Und dann kommt jetzt die Schlange ins Spiel. Die ist ein Tier des Feldes. Also es ist hier nicht von, wie man das ja häufig denkt, quasi vom Teufel die Rede, der da irgendwie in Form einer Schlange zu Eva kommt, sondern sie ist einfach, wird hier in diesem Urtext nur als ein weiteres Tier des Feldes, aber eben das schlauste Tier des Feldes bezeichnet. Und die spricht jetzt Eva an und sagt, hier sag mal, wieso esst ihr denn von diesen Bäumen da nicht? Die sind doch lecker, die Früchte, die da sind. Warum macht ihr da denn so einen großen Bogen drum? Und Eva sagt, naja, da dürfen wir nicht von essen. Ich glaube, man muss sterben, wenn man von diesen Bäumen isst. Mhm. Und die Schlange sagt, ach, so kompletter Quatsch, hat euch Gott das erzählt? Das ist doch Unsinn. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn man von diesem Baum des Lebens isst, kann man gar nicht mehr sterben. Das ist der gibt das ewige Leben. Und wenn man von dem Baum der Erkenntnis isst, dann wird man wie Gott und ist in der Lage, Gut und Böse voneinander zu unterscheiden. Und so, dass der will quasi die besten Früchte für sich haben. Ist ruhig, da passiert dir nichts. Und Eva denkt sich, ach, wenn das so ist, dann mache ich mal. Und pickt sich von dem Baum der Erkenntnis eine Frucht runter und isst davon und gibt dann auch ihrem Mann davon zu essen. Und was dann passiert, ist erstaunlicherweise nichts, was irgendwie mit Gut und Böse zu tun hat, sondern die beiden stellen fest, dass sie nackt sind. Mhm. Das sind sie schon die ganze Zeit, aber das hat sie bisher nicht gestört oder sie haben sich zumindest nicht geschämt. So, also von niemandem und auch voreinander nicht. Und jetzt stellen sie auf einmal fest, dass sie nackt sind und schämen sich und und verstecken sich und nehmen sich irgendwie so Pflanzenteile und versuchen so die die schamhaften Körperteile damit zu bedecken.
Das sprichwörtliche Feigenblatt kommt zum Einsatz.
Genau, das ist, glaube ich, auch nicht nur sprichwörtlich, sondern das wird da auch so explizit erwähnt, dass da also ein Feigenblatt genommen wird, um sich zu bedecken. Aber mit diesem mit dieser improvisierten Unterwäsche sind sie nicht so ganz zufrieden und deswegen schlagen sie sich eigentlich auch noch in die Büsche und so ein bisschen wie in den Louis de Funès-Filmen, wenn da jemanden die Klamotten weggerissen werden, dann verstecken die sich ja auch gerne mal im Gebüsch und nur der Kopf guckt raus und so, pst, können Sie mal vielleicht hier mir Hilfe leisten und so. Mhm. So ähnlich ist das hier auch. Also die stehen da im Gebüsch, damit niemand sieht, dass sie nackt sind. Und dann kommt Gott mal vorbei und guckt, was denn sein Gärtner-Hausmeister-Pärchen da so treibt. Und findet die dann nicht. Normalerweise rennen die da immer rum und tun und machen und jetzt sind sie aber nicht zu sehen und fängt dann an zu rufen und dann findet er die beiden dann auch irgendwann und sagt sie, hier, wieso versteckt ihr euch denn? Und Adam sagt, naja, wir sind ja nackt und dann riecht Gott direkt den Braten und sagt, hier, wer hat dir denn gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen? Und Adam sagt, ich? Was? Wie käme ich dazu? Hier, meine Frau hat mir das gegeben. Und Gott sagt zu der Frau hier, was hat es damit auf sich? Und sie sagt, nee, du, ich war es auch nicht. Hier, die Schlange war es. Die hat mich verführt. Die hat gesagt, ich soll das essen. Mhm. Worauf Gott dann zu so einer Bestrafung aller drei ansetzt. Als erstes wird die Schlange bestraft. Die scheint wohl vorher kein Kriechtier in dem Sinne gewesen zu sein. Also zumindest musste sie nicht auf dem Bauch, auf dem Boden rumkriechen, sondern war wohl irgendwie aufrecht. Und jetzt wird sie bestraft. Sie muss jetzt zur Strafe immer auf dem Boden rumkriechen und die Schlange und die Menschheit werden zu Feinden erklärt. Der Fluch sieht quasi so aus, die Nachfahren der Menschen werden für immer quasi deine Opfer sein, weil du ihnen gewissermaßen in die Ferse beißt. Mhm. Und deine Nachfahren werden immer quasi von den Menschen angefeindet werden, weil die ihnen quasi auf den Kopf treten. So. Mhm. Das ist erstmal so die Strafe für die Schlange. Eva, so heißt sie dann auch nach dieser ganzen Geschichte, kriegt die Strafe, dass sie, wenn sie Kinder bekommen wird, dass das nicht locker, flockig und schmerzfrei geht, sondern dass das anstrengend und schmerzhaft ist. Mhm. Und sie kriegt weiterhin als Strafe, dass sie ja gewissermaßen nicht mehr selbstständig handeln und entscheiden darf, sondern ihren Mann als Vorgesetzten vor die Nase gesetzt bekommt. Also sie muss sich ihrem Mann unterwerfen in allen Dingen. Und Adam bekommt als Strafe, dass er jetzt zukünftig eben nicht mehr in diesem Garten Eden alles findet, was er so braucht, sondern dass er mitsamt seiner Frau aus diesem Garten Eden rausgeschmissen wird und außerhalb dieses paradiesischen Gartens jetzt sehr mühsam für seinen Lebensunterhalt sorgen muss. Also dass jetzt quasi der Ackerboden nicht mehr bereitwillig alles hergibt, sondern jetzt nur unter Kampf, unter Schweiß und Mühen gewissermaßen widerwillig seine Frucht preisgibt, kann man sagen. Und und dann werden die beiden eben rausgeschmissen. Gott erschafft so eine Rasse an mystischen Monstern, kann man sagen. Die Cherubim, das sind so geflügelte Löwen. Oder Engel mit Löwenköpfen, je nachdem, wie man sich das vorstellen möchte. Und die bewachen mit flammenden Schwertern den Eingang zu diesem Garten. Und da dürfen sie dann nicht mehr rein. Mhm. Genau. Ich überlege jetzt gerade, ob wir Kain und Abel noch machen oder ob wir das auf eine andere... Ich glaube, es reicht erstmal, oder?
Ich glaube, es reicht, beziehungsweise ich habe das Gefühl, wir haben irgendwie diverse Dinge, über die wir reden müssen.
Ja, ich glaube auch. Also es gibt da zwar so eine Verbindung zwischen dem, was jetzt hier gerade war, und Kain und Abel, aber die können wir lieber in einer neuen Folge machen. Dann lassen wir es hier jetzt erstmal gut sein und sagen, soweit erstmal die Geschichte zu der Erschaffung der Welt und der Menschen. Mhm. Und ich glaube, Kain und Abel passt dann auch gut tatsächlich in so, okay, und wie ging es dann weiter? So, mhm. Previously, ne?
Previously on the Bible.
Genau. Ja.
Ja.
Soweit erstmal Schöpfungsmythos.
Ja, also einfach auch nochmal cool, den so nochmal am Stück zu hören. Ich habe den natürlich als Kind laufend irgendwie gehört, aber so präsent hatte ich ihn dann doch nicht mehr. Mhm. Was ich als allererstes auffällig finde, ist, wie unterschiedlich diese beiden Texte sind. Mhm.
Die lesen sich auch völlig unterschiedlich. Das ist ganz abgefahren.
Und wie anders ich den ersten finde im Vergleich zu so den Geschichten, die wir bisher besprochen haben. Mhm. Und wie ähnlich ich den zweiten finde zu den Geschichten, die wir bisher besprochen haben.
Ja, das ist lustig. So. Das ging mir exakt auch so.
In dem ersten ist offensichtlich irgendwie was, scheint ein anderes Prinzip am Laufen zu sein. Ich habe da auch eine Theorie zu. Mhm. Von daher, also ich würde, glaube ich, vorschlagen, wir reden erstmal über den ersten, dann über den zweiten und dann vielleicht darüber, wie sie sich unterscheiden.
Ja, finde ich gut.
Okay. Mhm. Also was ich an dem ersten total bemerkenswert finde, das ist, ich bin jetzt auch nicht der Erste, der auf die Idee kommt, das ist mir schon klar. Und ich habe das auch bestimmt mal irgendwo gelesen, ich weiß noch nicht mehr wo. Aber diese Geschichte mit dem Logos. Mhm. Und dass also ein Gott, der über sein Wort die Dinge erschafft, primär auch ein unterscheidender Gott ist. Mhm. Also er schafft die Welt ganz viel durch Unterscheidung. Er sagt, das ist Licht und das ist Dunkelheit. Und macht eine Differenz und sagt so, das habe ich jetzt unterschieden, da gibt es jetzt zwei von. Mhm. Und dann prinzipiell trennt er, das ist keine reine Unterscheidung, aber er macht das ja auch, hast du gesagt, nicht mit den Händen, sondern mit seinen Worten, trennt er die Wasser und die Lande und sagt, hier, das ist Land, das ist Wasser.
Ja.
Das finde ich total abgefahren. Das ist so lange, das zieht sich so bis ich glaube, bis er anfängt, die Lebewesen zu erschaffen.
Das stimmt, da hört das auf, so eine reine Benamungsgeschichte zu sein.
Ja.
Ja, du hast recht.
Und ich glaube, das ist tatsächlich was den Geschichten, die wir bisher gehört haben, sich von den Geschichten, die wir bisher gehört haben, echt unterscheidet. Mhm. Dass es eben kein also in der Geschichte kein Gott ist, der Leben in die Hand nimmt und irgendwas baut. Sondern der am Anfang nur über die nur Kraft seines Wortes Dinge erschafft. Mhm. Ziemlich cooler Trick übrigens.
Ja, auf jeden Fall.
So, es werde Licht. Bam. Ja.
Also ich finde aber auch erstmal, also wenn man es jetzt noch jenseits dieser Schöpfungstechnik anguckt, finde ich, ist das Setting auch nochmal deutlich unterschiedlich zu den beiden Schöpfungsmythen davor. Da kam ja gewissermaßen dieses Chaos und die Leere, mit denen das alles losging, das war ja einfach da. Mhm. Also bei den Griechen ist das so und bei den Germanen ist das ja so diese Mischung aus Eis und Feuer, die da einfach schon existiert und wo es dann zwar diese drei Schöpfergötter braucht, die das Ganze dann ordnen, aber es ist erstmal da und eigentlich entstehen die Götter auch aus dieser Situation heraus. Mhm. Ja, also bei den Griechen ganz deutlich, da ist das Chaos ja gewissermaßen die Urmutter von allem. Und bei den Germanen entsteht ja diese Kuh und der Riese und aus denen entwickelt sich dann alles andere. Eben auch die Götter, die das Ganze ordnen. Und das, finde ich, ist ja schon nochmal so ein deutlicher Unterschied. Beim einen steht quasi Gott am Anfang und erschafft das Chaos und beim anderen steht das Chaos am Anfang und daraus entwickeln sich dann die Götter. Mhm. Das, finde ich, ist schon so vom Setting her auch nochmal ein spannender Unterschied.
Ja, das stimmt.
So. Aber das mit dem Logos ist auf jeden Fall auch der Knaller, weil es hat ja sowas Konstruktivistisches, ne?
Ja, und ich finde, es macht also nicht nur was Konstruktivistisches, sondern ich finde, das macht ganz viel, also da steckt ganz viel von der Art, wie wir heute noch denken und wie wir eben Dinge ordnen, indem wir sie unterscheiden, drin. Mhm. und in der Regel auch in zwei übrigens unterscheiden. So, mhm. Das ist auch die einfachste Form zu unterscheiden, sozusagen. Es gibt die einen gehören in die linke Ecke und die anderen gehören in die rechte Ecke.
Ja. Beziehungsweise, wenn man sich Leibniz mit seiner Monadologie anguckt, der hat ja quasi alles in so eine binäre Logik unterschieden. Es mhm. gibt immer nur 0 und 1, es gibt immer wahr und falsch und daraus setzt sich alles andere zusammen.
Also du hast gerade schön nochmal das Wort Logik und das Wort Logos.
Ja, die gehören auch zusammen, ja.
Die gehören zusammen. Ja. So, also, ne, dass da sozusagen so eine ganz, ich krieg das nicht gut in Worte gefasst, aber halt ein, ja, so ein konstruktivistisches und so ein differenzierendes Denken am Start ist. Mhm. Na, der schafft ja auch nicht die gesamte Komplexität der Schöpfung auf einmal. Mhm. Das hätte man ja auch machen können. Mhm. Also und es gibt Menschen und Tiere und das. Mhm. Sondern ne, er fängt ja sozusagen mit irgendeiner Sorte, also ne, das ist fast wie eine Beschreibung von so einer Ursuppe, mhm. die da irgendwie zuerst rumfliegt. Und dann fängt er an, in der erstmal irgendwie Finsternis und Licht zu teilen. Mhm. Und dann fängt er an, die Wasser einmal, also sozusagen die Welt und das Weltall zu trennen, müsste mhm. man, glaube ich, heute sagen.
Ja.
Ne, das ist auch immer so eine absteigende Differenzierung.
Ja, ich habe auch das Gefühl, es werden quasi erstmal wird das Ganze in so zwei Teile, also man kann es so ein bisschen wie mit Zellteilung vergleichen.
Mhm, genau.
Also erstmal teilt sich die Zelle in zwei Teile und dann teilen sich diese beiden Teile wieder untereinander und so und damit wird dann quasi die Detailgröße gewissermaßen wird feinkörniger. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
So, und so ähnlich ist das hier auch. Ne? Erstmal so diesen großen Alarm unterscheiden und dann irgendwie nehmen wir uns erstmal diesen ganzen Licht- und Finsterniskram vor und dann nehmen wir uns den Wasserkram vor und dann teilen wir das wieder und so. Ja.
Ja. Und dann wird sich ja auch immer, und er schafft ja zum Beispiel auch nicht die Tiere alle auf einmal, sondern ne, er schafft irgendwie die Tiere, die im Wasser leben mhm. und dann schafft er die Tiere, die an Land leben.
Ja.
So, und das ist ja sehr, das ist ein sehr ordentlicher Gott, könnte man sagen. Mhm. Da ist so ein Kategoriendenken drin, was ich in den anderen Geschichten bisher nicht in der Form mhm. bemerkt habe.
Ja.
Ich will nicht behaupten, dass es nicht drin ist, aber es ist zumindest mir zumindest nicht aufgefallen.
Ja. Was ich nochmal spannend finde, ist, dass, also ich war ja auf einem katholischen Gymnasium mhm. und da wurde zwar natürlich, also das war jetzt nicht, wie man das womöglich befürchten könnte, dass da keine Evolutionstheorie unterrichtet wurde, sondern irgendwie gesagt wurde, nee, so wie in der Bibel steht, ist das korrekt. Aber es war tatsächlich so, dass natürlich diese christliche Schule natürlich vor allem die, also anders, dass quasi Schüler, die aus so evangelikal, also jetzt nicht evangelisch, aber diese aus so 100% Bibeltreuen, die Bibel ist 1:1 das Wort Gottes, Familien mhm. kamen, die landeten natürlich mit einer deutlich höheren Chance auf dieser Schule als auf irgendeiner anderen. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, dass als wir das mit der Evolution besprochen haben, das muss so 6. Klasse oder sowas gewesen sein, in Biologie, dass da dann von einer Mitschülerin diese Frage kam, ja, wie sich das denn nun zu dem Inhalt der Bibel verhalten würde. Und da hat mein Biolehrer damals gesagt, naja, das ist ganz einfach, dass die Reihenfolge, wie die Tiere in der Bibel quasi erschaffen werden von Gott, das ist exakt die Reihenfolge wie in der Evolution. Mhm. Und da stelle ich hier jetzt mal gerade fest, da hat er meine Klassenkameradin angeflunkert. Das stimmt einfach nicht. Also diese Reihenfolge, erst mit Wassertieren anzufangen und dann die Landtiere, das haut so grob hin.
Ja, aber nicht.
Aber eigentlich müsste man ja sagen, okay, also erstmal die ganzen Wirbellosen natürlich, aber die zählen, die werden hier ja gar nicht erwähnt. Mhm. So, aber dann, okay, Fische, Amphibien, Reptilien und dann im Prinzip auf einer gleichen Entwicklungsstufe dann Vögel und Säugetiere. Und hier fängt er ja quasi mit Fischen und Vögeln an, haut dann in einem Rutsch Amphibien und Reptilien raus und bringt dann die Säugetiere. Mhm. So. Also, da hat mein Biolehrer sich sehr elegant aus der Affäre gezogen, aber er hat scheiß geredet. Naja. Also es ist mir nur noch mal aufgefallen, als ich mir das noch mal so mit diesem Gedanken im Kopf angeguckt habe.
Mhm. Ja.
Aber jetzt bin ich irgendwie abgeschworfen auf meinen Biolehrer.
Ich glaube, ich war selber noch bei diesem das ist ein unterscheidender und in der Regel in so zweier Logik unterscheidender Gott, der da nach dieser Logik eben seine Schöpfung.
Genau, und nicht die ganze wird. Welt auf einem Rutsch macht, sondern so in einzelnen Schritten, in zwei genau. Schritte unterteilt, ja, genau.
Und ich finde, dass das zumindest was ist, was unser Denken prägt.
Mhm.
So vorzugehen.
Ja, oder eben ein Ausdruck von einem solchen Denken ist.
Ja.
Ne? Also was da jetzt Henne und was Ei ist, können wir ja nicht klären.
Ja, aber ne, das finde ich einfach auffällig an dieser Geschichte.
Mhm. Ja. Es ist ein sehr binär arbeitender Gott.
Genau.
Kann man sagen. Aus so einer binären Logik.
Ja.
Ja.
Mhm. Ist ja eigentlich schade, dass die Anzahl der Schöpfungstage keine Potenz von 2 ist. Aber das von den beiden.
Das stimmt. Ja.
Ich hätte dann zu dem Teil der Geschichte noch einen zweiten Punkt, wenn wir damit soweit.
Ja, gerne.
Diese Geschichte, dass die Himmelskörper nochmal so gesondert erwähnt werden.
Mhm.
Hast du ja gesagt, da stolpert man beim Lesen total drüber, weil man denkt, so wie Licht und Dunkelheit ist auch eigentlich schon da.
Mhm.
Es bricht nicht wirklich aus der Logik aus, aber man hätte sich auch vorstellen können, dass man, wenn man schon mal bei Licht und Finsternis ist, dass man dann irgendwie die Körper dazu macht und dann macht man weiter. Wäre jetzt auch keine merkwürdige Art, das zu bauen. Und ich finde, sie kommen sozusagen relativ weit hinten in der Schöpfungsgeschichte.
Mhm.
Und ich habe irgendwo mal gelesen, beziehungsweise mir hat irgendjemand mal erzählt, und ich weiß aber überhaupt nicht mehr, wo das steht, dass die so weit hinten sind und auch so eine klare Funktionsbezeichnung kriegen, die sind für Astronomie da, ne, um zu segeln und so, um klarzumachen, das sind nicht die Götter. Die Sonne ist nicht der Gott.
Mhm.
Die Sonne ist dafür da, dass es hell ist und so, und die Sterne sind dafür da, dass man irgendwie segeln kann.
Ja.
Aber die werden in so ein ganz
klar... Dass es eine Abgrenzungserklärung ist.
Genau, und die werden in so ganz klar funktionalen Zusammenhang gestellt. Die sind für was da.
Ja.
Und Gott ist nicht für was da, Gott ist da.
Ja. Also ich finde es so ein bisschen zweigeteilt. Also zum einen strotzt dieser Text tatsächlich vor solchen Abgrenzungen gegenüber anderen Religionen, die zu der Zeit, als diese Texte entstanden sind, in der Region da waren. Also eben vor allem die Religion der Kanaaniter, die ja gewissermaßen da waren, als die Hebräer dieses Land besiedelt haben. Und das war ja durchaus auch ein kriegerischer Konflikt, der da zwischen diesen Bevölkerungsgruppen gelaufen ist. Und da ist eine klare Abgrenzung mit drin. Zum Beispiel auch, dass diese Seeungeheuer, also diese großen Seetiere separat erwähnt werden. Das ist auch interessant, weil dieser Hymnos ähnelt sehr dem sumerischen Schöpfungsmythos. Der fängt ganz ähnlich an. Das ist der sogenannte Enuma Elish Mythos. Und da ist gewissermaßen, da tauchen diese Seeungeheuer gewissermaßen als Akteure auf. Mhm. Da sind das Götter.
Mhm.
Oder zumindest, ich glaube, es sind die, doch, es sind, glaube ich, die Gegenspieler von Tiamat. Ich weiß es nicht. Den können wir uns ja irgendwann auch nochmal angucken, diesen Mythos. Aber auf jeden Fall, dass die hier explizit als Geschöpfe Gottes erwähnt werden.
Ja, als von Gott geschaffene Wesen, ne?
Genau. Ist eben auch so ein Punkt. Nein, das sind nicht die Götter, das sind Geschöpfe.
Mhm.
So. Also das ist so der eine Punkt. Aber ich finde, dass diese Funktion da ist. Also dass fast alles, was hier erschaffen wird, so eine funktionale Zuschreibung bekommt.
Mhm.
Das finde ich auch nochmal interessant, weil eigentlich, selbst wenn es den Menschen noch nicht gibt, ist alles, was Gott hier macht, für den Menschen da. Ja, also gerade bei den Himmelskörpern ist das ja so explizit, dass du gesagt hast, hier, das ist dazu da, dass man irgendwie die Jahre und die Festtage erkennen kann. So. Mhm.
Es gibt ja, genau, was denn für Festtage?
Genau, es gibt noch gar keine Menschen, so, aber er sagt schon mal, ja, hier ist für Kalenderführung da.
Ja.
So. Und das ist auch nochmal so ein fundamentaler Unterschied zu den beiden Schöpfungsmythen, die wir uns bisher angeguckt haben. Also wenn man sich quasi so das Verhältnis zwischen Zeus und der Menschheit anguckt, der ist der Menschheit ja nicht wohlgesonnen. Im Gegenteil, der duldet die widerwillig und versucht sie an mehreren Stellen sogar auszulöschen.
Und er hat sie auch nicht geschaffen.
Und er hat sie auch nicht geschaffen, sondern die sind eigentlich sind sie gegen seinen Willen erschaffen worden.
Mhm.
Und bei den Germanen sind die Menschen ja eher so ein Nebenprodukt, das beim Feintuning entstanden ist. Ne? Also diese drei Schöpfergötter sind ja eigentlich fertig und laufen dann da rum und finden dann diese umgeknickten Bäume am Strand rumliegen und denkt sich, Mensch, ist doch schade, das hier so rumliegen zu lassen, lass uns mal was draus machen und machen dann Menschen.
Ja, so ein Zufallsprodukt.
Genau, aber auf jeden Fall ist nicht die ganze Schöpfung gewissermaßen dazu da, um für die Menschen da zu sein.
Mhm.
Und das ist hier anders, sondern eigentlich macht Gott hier alles für die Menschen. Und obendrein werden sie dann auch noch in seinem Abbild geschaffen. Also da merkt man sehr, wie sehr dieser Mythos quasi davon lebt, dass der Gott, der hier beschrieben wird, eben, ja, also es ist ja umgekehrt. Ne? Also die Menschen haben ja quasi Gott nach ihrem Abbild erschaffen. Mhm. Also dieser Gott, der hier beschrieben wird, der ist ja sehr menschenfreundlich und sehr menschenähnlich, gewissermaßen. Ja, und also das finde ich spannend, dass da so eine grundlegend andere Ausrichtung drin ist. Eben nicht, oh Gott, die Götter sind, na, also bei den Germanen ist das so ganz deutlich, das sind Naturgewalten, die schützen uns vielleicht, aber trotz allem ist das was. Eigentlich sind wir diesen Naturgewalten ausgeliefert. Ne, du hast das bei unserer ersten Germanenfolge so schön mit Adorno hergeleitet, dass die eigentlich diesen Naturgewalten ausgeliefert sind und dass diese Mythen dazu dienen, da angstfrei von leben zu können und,
ja, genau.
Und ein Gefühl von Kontrolle zu haben.
Ja.
Ne, wenn ich diese Götter befriedige, dann tun die mir nichts. Und hier ist es umgekehrt. Hier sind die Götter mir von vornherein, oder ist der Gott mir von vornherein wohlgesonnen. Und deshalb sollte ich ihm dankbar sein und ihm Respekt entgegenbringen.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen, ja, das ist so eine Umkehrung. Also, wie soll ich das beschreiben? Also,
naja, das
so mit Eltern kann man es vielleicht so als ein Bild machen. So, das eine ist ein Bild von Eltern, da muss ich mich benehmen, weil sonst hauen die mir eine. Ja? Und das andere ist was, wo ich sage so, naja, meine Eltern sind so nett zu mir, da benehme ich mich mal lieber, aus Dankbarkeit.
Ja.
So. Also so ungefähr könnte man, glaube ich, so die Analogie aufbauen.
Ich hatte gerade noch ein anderes Bild, ich weiß nicht, ob ich das noch zusammenkriege. Naja, also auf eine Art und Weise ist das halt ein, also irgendwie einerseits fast ein gezähmter Gott, weil er eben nicht dieses Moment von Wildheit hat, zumindest in der Geschichte nicht, sondern das ist ja also ne, sondern sehr, ein sehr, sehr rationaler und darin ja auch total menschlicher Gott.
Mhm.
Und gleichzeitig ist er aber durch dieses Moment von erster Beweger, also ne, da zu sein, bevor alles andere kommt, auch nochmal irgendwie gefühlt ungleich mächtiger als die anderen Götter. Und ich finde, dass da was drinsteckt, was in dieser Geschichte, also die, ich finde die immer noch total faszinierend.
Mhm.
Obwohl ich die, also vielleicht auch, weil ich sie so oft gehört habe, aber da ist irgendwas drin, was ein, also selbst als ja nur aufgeklärter Bürger des 21. Jahrhunderts, was mich irgendwie kriegt.
Mhm. Mhm.
Also ich finde es, also ich finde es eine gute Geschichte.
Ja, okay. Ja. Also ich habe nochmal überlegt, ob vielleicht um so ein, na, wie soll ich das sagen? Also solange du Geschichten erzählst, wo Götter quasi Kräfte mit unterschiedlichen, was sind die Mehrzahl von Agenda? Also Agendas, Agendata, Agenden?
Agendi?
Agende. Egal, also wo Götter verschiedene Sachen vorhaben.
Wo jeder Gott seine eigene Agenda hat.
Genau, danke schön. Wo jeder Gott seine eigene Agenda und seinen eigenen Plan hat. Und gewissermaßen gegeneinander vorgehen und so weiter. Mhm. Da kann man dann als Mensch gewissermaßen so ein bisschen ist man ja als Mensch so spielbar mittendrin und geht vielleicht da auch irgendwie bei drauf.
Aber das ergibt eine relativ chaotische Welt wahrscheinlich, ne?
Wenn die Götter so gegeneinander spielen. Beziehungsweise es ist eigentlich auch nach so einer binären Logik aufgebauten Welt. Also in ganz vielen Mythologien gibt es ja gewissermaßen so ein, es gibt die Guten und es gibt die Bösen und die kämpfen gegeneinander.
Mhm.
So. Und dann, ne, also bei den Germanen ist das ja so ganz deutlich. Es gibt die Riesen, die sind in der Regel gefährlich und den Menschen nicht wohlgesonnen. Und dann gibt es die Götter, die schützen die Menschheit und kämpfen gegen die Riesen und halten die im Schach. So, da ist so eine klare Gut- und Böse-Aufteilung mit drin. Und und man hofft halt, dass die Guten gewinnen oder zumindest, dass man da irgendwie lebend durchkommt.
Mhm.
Und in dem Moment, wo man nicht mehr so eine Geschichte erzählt, sondern eine Geschichte von Göttern erzählt, oder ich sage jetzt erstmal Göttern erzählt, die einem alle wohlgesonnen sind, dann braucht man eigentlich auch nicht mehr mehrere. Sondern dann kann man da einen Gott draus machen. Weil wozu brauchst du mehrere Aspekte, wenn die nicht wiederum Gegensätze ausmachen. Das ist so ein bisschen wie dieser Schöpfungsakt auch, weißt du? Mit diesem, man unterscheidet Sachen und dann wird es von Bedeutung und dann entsteht da was. Und in dem Moment, wo man aufhört, diese Unterscheidungen zu machen und erzählt nur noch Geschichten von Göttern, die einem wohlgesonnen sind, dann kann man die auch auf einen Gott zusammendampfen. Der da kann dann ruhig allmächtig sein. Der braucht keinen Gegenspieler mehr. Weil, also wenn der uns wohlgesonnen ist, dann können wir ihn auch allmächtig erzählen. Wenn er uns nicht wohlgesonnen ist, dann brauchen wir eine Gegenwart. Seine Macht einschränken und einen Gegenspieler dazu erzählen.
Oh ja, aber hallo.
Weil sonst hast du Schiss. So, ja. Sonst lebt sich's nicht gut. Also das finde ich ist auch noch so ein Punkt.
Ja, ich frage mich gerade, wie das in so pantheistischen Religionen gedacht ist, aber da weiß ich ehrlich gesagt nichts drüber.
Naja, also mir fällt jetzt so spontan, also was mir als erstes bei Pantheismus in den Kopf kommt, ist halt so die Mythologie der Ureinwohner Amerikas, wo es ja quasi so einen Naturpantheismus gibt, wo ja im Prinzip jeder Baum und jeder Strauch und jeder Mensch und jedes Tier letztendlich ein Aspekt des Göttlichen ist.
Mhm.
Und da wird ja eigentlich auch kein Kampf zwischen Mächten erzählt, sondern das ist ja so ein fast buddhistisches, man nimmt halt hin, was passiert.
Mhm.
So, weil passiert alles genauso, wie es soll.
Ja. Und eigentlich ist in so einem Pantheismus dann letzten Endes doch auch wieder keine Differenzierung drin.
Mhm.
Also wenn Gott in allem ist,
dann gibt es zumindest keine Konflikte, keine Gegnerschaft.
Ja.
Auf so einer mythologischen Ebene. Ja. Wobei ich nicht weiß, ob die nicht doch sich auch irgendwelche Geschichten von bösen Geistern erzählt haben und so.
Wahrscheinlich schon.
So. Und ich meine, wenn man sich anguckt, was jetzt, also wir sehen jetzt ja gerade sehr isoliert nur diesen Schöpfungsmythos, und wenn man sich aber anguckt, was in den drei Weltreligionen, die aus dieser Geschichte heraus entstanden sind, was da noch so für Geschichten erzählt werden, da werden ja durchaus wieder Konflikte aufgemacht. Also es gibt ja sowohl im Judentum als auch im Christentum als auch im Koran, im Islam quasi dann wiederum auch böse übernatürliche Wesen, die Gott als Gegner gegenüberstehen und wo es dann ja so ein bisschen schwierig ist, diese Geschichte klar zu kriegen. Aber wenn alles von Gott erschaffen wurde, wieso hat er denn dann auch das Böse erschaffen?
Ja.
So, also da wird es ja so ein bisschen hakelig. Das macht dann ja vor allem dann Sinn, wenn man klar hat, dass einfach so Kategorien wie Gut und Böse eben ja menschliche Kategorien sind und dass wir genau deshalb solche Geschichten erzählen und dann halt schnell wieder so einen Antagonisten aufbauen müssen, der da dann eben dagegen steht, damit man diese Geschichte erzählen kann und sich mit diesen Themen auseinandersetzen kann.
Ja, aber dass das in den beiden Geschichten weitgehend fehlt, finde ich schon auch bemerkenswert.
Ja, finde ich auch. Ja, also beziehungsweise hier es sind ja durchaus Antagonisten quasi genannt, nämlich, also du hast vorhin die Himmelskörper genannt und dann eben diese Seetiere und nachher in dem zweiten Text dann ist die Schlange, ist auch quasi eine Gottheit, die in der Region angebetet wurde. Und die werden hier aber halt eben erstmal aus der Götterebene runterdegradiert. Mhm. Und es ist so eine, ja. Mir fällt gerade so ein Satz ein aus Making History, wo wir im Spoiler Alert drüber geredet haben. Da gibt's also der junge Hitler, der da erwähnt wird, der sagt an einer Stelle, macht er so eine Analyse der Propagandastrategie der Engländer und Franzosen im Vergleich zu der Propagandastrategie der Deutschen. Mhm. Und er sagt, die Franzosen machen so eine Strategie, die zeichnen uns Deutsche als überaus grausame Monster und so. Und sagen, es ist alles ganz fürchterlich und deswegen müsst ihr in den Krieg und tapfer kämpfen und so weiter. Und dann kommen die Leute zwar mit Angst an die Front, aber wissen, okay, wir müssen hier ganz dringend und ganz tapfer sein und das ist ganz wichtig, dass wir diesen Kampf führen und erleben dann aber auch genau das, was sie erwarten, nämlich einen wirklich schlimmen Krieg. Mhm. Und der Kaiser hat eher so eine Propagandastrategie ausgegeben, mit hier, die Franzosen sind alles Feiglinge und die laufen sofort weg beim ersten Schuss und so weiter. Die haben dem tapferen Deutschen nichts entgegenzusetzen und so weiter. Das heißt, die Deutschen kommen an die Front und haben eigentlich keine Angst und stellen dann fest, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist alles ganz schön schlimm hier und die Engländer und die Franzosen sind gar nicht feige und so weiter. Und da erinnert mich das so ein bisschen dran, an diese Strategie, den Feind klein zu reden. Mhm. Weißt du?
Ja.
So, also war jetzt vielleicht ein bisschen aufwendige Herleitung, aber
das passiert manchmal.
Genau. Aber so ein bisschen ist das, ne? Dass man also quasi diese Gottheiten der anderen religiösen Gruppen, die sich um dieselbe Region streiten, dass man die erstmal quasi, dass man denen den Götterstatus abspricht und sagt, nee, unser Gott ist aber viel größer als deiner.
Ja, also es ist nicht mal so, dass man eine Geschichte erzählt, in der mein Gott deinen Gott besiegt hat und sagt, mein Gott ist stärker als deiner. Nee, mein Gott ist sozusagen eine komplett andere Liga. Mhm. Er ist nicht stärker als deiner, der hat deinen erschaffen. Mhm.
Und deiner ist eigentlich gar keiner. So, der ist nur ein Zeichen der Herrlichkeit meines Gottes. Ja, genau. Ja.
Das ist ja eine also ne, der spielt einfach eine völlig andere Klasse von Wesen quasi, die da eingeführt wird. Mhm.
Ja. Mir wird aber aus dem, was wir jetzt gerade so besprochen haben, klar, dass diese Unterscheidung, die ich da am Anfang gemacht habe, dass also der erste Text die Menschheit eher so nebenbei erwähnt und der zweite Text sehr menschenzentriert abläuft, die stimmt zwar, was die Erzählung angeht, aber auf der Ebene, wie wir das jetzt analysiert haben, geht es da ja rundum nur um den Menschen. Mhm. Na, also endlich mal ein Gott, der es ernst meint oder der es gut meint mit den Menschen, den kann man dann auch allmächtig machen. Und dann stellen wir auch noch fest, dass der uns nach seinem Abbild geschaffen hat. Also wir sind wie er.
Ja.
Voll geil. Also wenn etwas ein selbstverliebter Text der Menschen ist, dann das.
Ne? Ja. Und ich meine, ne, das ist ja ein total anderes Bild, so wir sind wie er, ist ja ein völlig anderes Bild, als wir sind irgendwie von so ein paar Schöpfungsgöttern zufällig geschaffen worden, als ihnen langweilig war.
Mhm.
Also weißt du, dann sind wir ja auch nicht im Zentrum des Universums oder also haben ja keine, also dann sind wir halt Spielball von denen. Und hier ist aber die ganze Schöpfung ist sozusagen darauf ausgerichtet, für den Menschen da zu sein.
Ja, das ist unser Spielplatz hier.
Genau.
Ja. Ist ja so ein Aspekt mit drin, also zumindest wenn man diese Zagreus-Variante der Erschaffung der Menschheit mitnimmt, da haben die Griechen ja schon so einen Aspekt von, dass quasi etwas Göttliches im Menschen drinsteckt.
Mhm.
Aber also auf jeden Fall nicht so ausgeprägt, wie das hier ist.
Ja.
Ja.
Ich finde trotzdem, dass die beiden Texte sich unterscheiden.
Mhm.
Also der erste macht nämlich genau viel so Abgrenzung zu anderen Religionen und eben dieses völlig andere Verhältnis zwischen Menschen und Gott auf.
Mhm.
Und der zweite ist vielmehr so einer, ich finde, da ist viel so drin, was einem erklärt, warum die Welt so ist, wie sie ist.
Mhm.
Sollen wir auf den zweiten rüberschwenken?
Ja, also ich habe zum ersten erstmal nichts mehr.
Ja, ich auch nicht.
Gut.
Dann könnte man jetzt Also der zweite Text hat so ganz viel, weißt du, der erklärt einem irgendwie, warum die Nutztiere sind. Der erklärt einem, warum die Frau verdammt nochmal dem Mann zu gehorchen hat. Der erklärt einem, was erklärt einem denn noch? Ne, diese Geschichte, wie, also im Prinzip wie Familien funktionieren, dass man irgendwann sein Elternhaus verlässt und dann eine eigene Familie gründet.
Der erklärt, warum Gott es so eingerichtet hat, dass Geburt unter Schmerzen abläuft und dass man seinen Lebensunterhalt im Schweiße seines Angesichts verdienen muss und so. Wo man ja schon ohne so eine Geschichte relativ früh so eine Frage nach der Gerechtigkeit Gottes stellen könnte und sagen könnte, Mensch, warum hast du das eigentlich so eingerichtet?
Ja? Das stimmt. Also, wieso ist die ganze Schöpfung der Mitte, also nochmal auf den ersten Text zurückzukommen, denn bitte für uns ausgerichtet und das Leben ist dann trotzdem so scheiße anstrengend.
Genau.
Das stimmt doch was nicht.
Und auch fucking nochmal gefährlich, diese ganzen Biester, die doch eigentlich, die wir uns doch unterwerfen sollten und die zu unserer Unterstützung gemacht wurden, die beißen manchmal.
Genau. Dieses Tier, was mir gestern mein Bein abgerissen hat, das ist das, was ich unterwerfen soll, ja?
Der soll mir beim Ackerbau helfen und frisst mich auf. Nicht gut. Also der Tiger ist als Acker, versuch mal so einen Tiger von Pflug zu spannen. Das ist voll blöd.
Und diese Diskrepanz löst der zweite Text auf.
Mhm,
das stimmt. Der erklärt einem, warum das Leben nicht so einfach ist und das fand ich, also deshalb meine ich, ich finde den viel ähnlicher als die anderen Texte, die wir so bisher hatten. Das hatte ich öfter, dass ich so ein Gefühl hatte von, naja, eigentlich werden da sozusagen, sind das Texte, die quasi Wissen über den Alltag weitergeben.
Mhm.
Und quasi in dem Sinne Survival Skills, wenn du so willst, benennen.
Ja. Und sie sind ja aber lustigerweise auch noch auf eine andere Art und Weise ähnlicher als die anderen Schöpfungsmythen, die wir bisher angeguckt haben, weil da ja ganz viele so Elemente drin auftauchen, die auch in den anderen Schöpfungsmythen drin sind.
Also da gehen so quasi die Tropes los, um einfach den Begriffen zu benutzen, den wir auch im Spoiler-Alert gerne benutzen.
Genau. Also in der Mythologie gibt es da auch nochmal so ein Fachwort für. Es gibt zwei Wörter, die eigentlich dasselbe bedeuten. Also entweder ein Mythem oder ein Mythologem. Also quasi das kleinste Story-Element eines Mythos, was sonst so in Literatur so ein Trope wäre, ist hier eben so ein Mythologem.
Genau. Also die, um es anders zu formulieren, die scheint aus ganz ähnlichen Komponenten zusammengesetzt zu sein wie andere Geschichten auch.
Mhm. Genau. Also zum Beispiel, was ja direkt auffällig ist, wenn wir es mit dem griechischen Mythos vergleichen, dass also zumindest mal diese Rolle, also dass da diese Geschichte mit der Schlange und der Frau ist ja was ähnlich ist. Na, da hatten wir ja eben diese Geschichte mit Kore und Zeus, der als Schlange zu Kore geht. dann fand ich nochmal erstaunlich, dass also nicht nur so ein Baum beziehungsweise zwei Bäume eine zentrale Rolle spielen, wie das ja bei den Germanen auch der Fall ist, sondern dass auch an der quasi, dass dieser Baum an einer Stelle steht, wo vier Ströme entspringen. Das ist ja exakt wie bei den Germanen. Das fand ich erstmal auch irre, dass das der Fall ist. Weil da gibt es eben auch diese vier Flüsse, ne, die da am Fuß des Weltenbaum Yggdrasils entspringen. Das ist also absolut parallel.
Das hatte ich tatsächlich gar nicht mehr auf dem Zettel.
Es gibt übrigens in ganz vielen Mythen so einen Weltenbaum oder so einen Baum des Lebens, der an der Wurzel eine Schlange oder einen Drachen hat und oben einen Adler und so. Das ist, also bei den Germanen ist das zum Beispiel so. Und hier ist das nicht ganz so, ne? Also man hat diese zwei Bäume zum einen, wobei das auch in vielen Varianten der Geschichte einer ist. Aber zumindest die Schlange ist mit im Spiel. So. Und kriegt da ja auch irgendwie um diesen Baum rum. Also ich finde das schon interessant.
Ja, und also da haben wir, als wir über den griechischen Schöpfungsmythos geredet haben, auch schon drüber geredet, wie ähnlich diese Vertreibung aus dem Paradies der Geschichte mit der Büchse der Pandora ist.
Also ja, und auch die Erschaffung des Menschen aus der Erde, so aus dem Ton, dem dann irgendwie Lebensatem eingehaucht wird.
Ja.
Und auch das findet man ja bei den Griechen. Ja, da haucht ja Odin den Bäumen diesen Lebensatem ein und dann werden es Menschen. Also das finde ich auch spannend, dass in allen drei Punkten das, was dann quasi das Unbelebte zum Lebenden macht, der Atem ist. Das finde ich auch interessant.
Aber ich finde, das scheint mir wieder so eine Art Alltagsbeobachtung zu sein, oder?
Ja.
Was atmet, lebt, was nicht atmet, lebt nicht.
Ja, und zumindest wenn man wieder auch diese Logos-Geschichte mit ins Spiel nimmt, also Atem und Sprache hängt ja auch ganz eng miteinander zusammen. Also dass viel von diesem, das, also und Weisheit und Luft und Atem werden ja auch gerne mal so in eine Geschichte gepackt. Also ganz oft sind die Weisheitsgötter ja dem Element der Luft zugeordnet und so. Und das kann was mit Sprache zu tun haben. Also dass Weisheit und Sprechen ganz eng oder das Denken und Sprechen ganz eng miteinander in Bezug gesehen wurde und ja auch bis heute so gesehen wird. Und das deswegen das auch noch so ein Element ist.
Wobei ich die Verbindung zum Atmen da jetzt noch nicht so hundertprozentig habe.
Na, okay.
Also grundsätzlich ja, Denken und Sprechen sind irgendwie nah aneinander. Und man muss auch atmen, wenn man redet, das sehe ich schon auch so. Aber ich glaube, ich bin da so irritiert mit, weil der Teil mit dem Atem ist auch in den anderen Geschichten drin.
Ja, eben.
Und der Teil mit dem Denken und Sprechen aber nicht unbedingt.
Naja, es ist schon bei beiden so, dass quasi dieser Atem nicht nur dich lebendig macht, sondern dir auch eine Seele gibt. Also, und es ist schon bezeichnend, dass nicht irgendwelche Lebens- und Fruchtbarkeitsgötter den Atem einhauchen, sondern dass es Götter der Weisheit sind, die das tun.
Ja, das stimmt, du hast recht. Und dementsprechend müsste man auch sagen, unterscheidet sich wahrscheinlich der menschliche Atem sozusagen auch mal von dem Atem, den Tiere so haben. Also Tiere atmen ja auch, aber dieses Moment von Weisheit und von Klugheit und so, von Ratio, haben die nicht, das stimmt.
Ja, und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass man einfach beobachtet hat, dass das Sprechen ja ganz viel mit dem Atmen zu tun hat, ohne Atem. Und die Sprache ist ja quasi etwas, was so als Lufthauch aus dem Mund herauskommt. Und ja, also dass da irgendwo so eine Verbindung gemacht wurde, die dann so zwischen Atmen und Sprechen und damit dann auch zwischen Atmen und einer denkenden Seele gewissermaßen geknüpft wurde.
Ja.
Ja. Was machst du aus diesen beiden Bäumen und dieser ganzen Geschichte mit dem Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis und diesem Verbot, das da ausgesprochen wurde? Wie deutest du das?
Das finde ich eine der rätselhaftesten Geschichten, die ich so kenne. Mhm. Also es ist einfach eine total schräge Geschichte. Mhm. Gott ist ja nur alles, aber nicht blöd.
Ja.
So. Und warum stellt er diese Bäume dahin? Und dann sollen die Menschen aber nicht davon essen. Mhm. Also, ne, das ist ja so ein bisschen wie einem kleinen Kind eine Schüssel von Süßigkeiten hinstellen und zu sagen, nö, die darfst du aber nicht essen.
Genau, der Gedankengang ging mir auch gerade durch den Kopf. Wenn ich meinem Sohn irgendwie so eine Schüssel Gummibärchen hinstelle und sage, aber nicht essen, das genau, funktioniert also, total gut.
Und dann nochmal Bescheid sagen, ne? Also ganz deutlich machen, das darfst du nicht essen.
Ja.
Also, das ist doch irgendwie schräg.
Ja.
das finde ich total merkwürdig. Mhm. Und warum es Leben und Erkenntnis sind, ist mir auch nicht klar.
Mhm. Oder habe ich übrigens einen Aspekt vorhin beim Erzählen vergessen? Also mit einer der Gründe, warum er die Menschen aus dem Paradies rausschmeißt, ist, dass er sagt, oh, jetzt haben die schon von diesem Baum der Erkenntnis gegessen. Wenn die jetzt auch noch vom Baum des Lebens essen,
dann werden die unsterblich.
Dann sind die obendrein unsterblich. Dann sind die wirklich wie ich.
Mhm.
Also er hält sich gewissermaßen den Statusunterschied zwischen sich und den Menschen hält er dadurch aufrecht, dass er sie jetzt rausschmeißt, weil wenn die auch noch vom Baum des Lebens essen würden, dann wären sie wie er.
Ja, differenzierender Gott, der er ist, sagt, hier muss eine Unterscheidung
aufbleiben. Ja. Und das finde ich nochmal insofern spannend, als dass ja quasi die nordischen Götter ja eigentlich keinen Unterschied zu den Menschen haben, außer dass sie regelmäßig so Früchte von einem Baum essen, der sie unsterblich macht. Mhm. Also auch da ist nochmal so eine Parallele da. Ne? Da haben wir ja diese Äpfel der, jetzt habe ich vergessen, wie sie heißt. Naja, ich gucke es nach, aber hatten wir ja quasi in der letzten Folge mit drin. Und bei den Griechen gibt es auch diese Äpfel der Hesperiden. Mhm. Ich finde, das ist schon hochspannend.
Also das würde, finde ich, erklären auf so einer Geschichtenerzählebene, warum diese Früchte da vorkommen.
Mhm.
Weil das eben, ne, Mytheme hast du die vorhin genannt?
Ja, oder Mythologeme. Also ich glaube, Mythem ist der verbreitetere Begriff. Ich sage immer Mythologem, weil ich gerade Bücher von Joseph Campbell lese und der findet Mythem doof und sagt lieber Mythologem.
Ich finde Mythem ist aber das viel schönere Wort.
Finde ich auch. Aber trotz allem bin ich irgendwie, geht mir Mythologem besser von der Zunge, weil ich es irgendwie die ganze Zeit lese. Aber ist ja egal. Wir können also diese beiden Begriffe ja einmal als Synonym einführen und dann sagen wir, was wir wollen.
Genau. Also ich finde, das erklärt, warum, oder das gibt einem Hinweise darauf, warum diese Elemente in der Geschichte auftauchen.
Mhm.
Das mit der Erkenntnis und der dem Leben irritiert mich trotzdem nach wie vor. Es sei denn, also und vor allem das mit der Erkenntnis funktioniert ja überhaupt nicht.
Also, ja, das kommt, also zumindest nicht so, wie die Schlange das gesagt hat.
Genau.
So. Wobei man ja zumindest...
Entschuldigung, ich war mit meinem Gedanken noch nicht fertig.
Ja, okay, entschuldige.
Also es sei denn, man nimmt sozusagen vorne diese Idee mit dem Logos nochmal auf und sagt, also Gott, dann hätte Gott sozusagen zwei auszeichnende Merkmale, nämlich Unsterblichkeit und quasi Erkenntnisfähigkeit, Unterscheidungsfähigkeit.
Die Fähigkeit zur Unterscheidung. Ja. Ah, geil.
Und das würde Sinn machen, warum es die beiden sind.
Ja, und lustigerweise sagt die Schlange das ja. Die sagt ja nicht die Fähigkeit irgendwie Erkenntnis, sondern die Fähigkeit, Gut und Böse voneinander zu unterscheiden. Also es wird ja explizit auf die Fähigkeit zur Unterscheidung. Das ist ein pfiffiger Gedanke.
Ja.
Ha, das ist ein schlaues Kerlchen, Daniel. Ja, das ist aha. Hm. Das kann sein. Also ich war gerade auf so einem Trip von, naja, gut, jetzt in der Geschichte taucht ja irgendwie eine Unterscheidung zwischen Gut und Böse gar nicht mehr auf.
Mhm.
Aber wir wissen ja, dass wir es können. So. Aber wenn es tatsächlich dieser Punkt ist, so die beiden göttlichen Eigenschaften sind Unsterblichkeit und diese Fähigkeit zu unterscheiden und dadurch gestalterisch und schöpferisch tätig zu werden mit dieser Fähigkeit. Mhm. das haut hin, weil die haben wir definitiv.
Ja.
Das ist cool. War ja geil.
Und also das wäre sozusagen, also im Sinne der Schöpfungsgeschichte halt auch ein göttliches Merkmal.
Mhm, das stimmt. Ja, okay, das ist eine Variante, die hinhaut aus so einer Geschichte heraus. Warum erzählt man die so und warum sind dann deswegen diese Elemente da drin? Und damit kann man auch seine eigene Verwandtschaft zu Gott begründen. Also diesen Anspruch, wir sind nach seinem Bilde geschaffen worden, gewissermaßen kann man dann begründen und sagen, so das Einzige, was uns zum Gottsein fehlt, ist Unsterblichkeit. Und die haben wir nicht, weil bevor wir an den Baum rankamen, hat er uns rausgeworfen. Ja. Ah, okay. Ja, das gibt auch eine, finde ich, eine schlüssige Deutung dieser Geschichte. Ich hatte bisher eine andere. Aha. Und zwar, oder die einzige Variante, wie ich es einigermaßen schlüssig deuten konnte, war, dass nicht als eine Geschichte der, oh Gott, ich komme mit diesen beiden Begriffen immer durcheinander. Also es gibt ja Ontogenese und Phylogenese, also quasi die Entstehung der Art und die Entstehung des einzelnen Individuums.
Ich habe da eine sehr, sehr alberne Eselsbrücke zu. Willst du sie hören?
Oh ja, sehr gerne.
Phylogenese ist die Geschichte von Phylen, also von vielen.
Ja.
Und Ontogenese ist die Geschichte von One, von einem.
Aber stimmt das so rum?
Ja.
Ah, okay.
Ist dann meine Eselsbrücke ist falsch.
Ich habe es nämlich genau andersrum im Kopf, weil ich immer denke, Onto ist alles. So, ich habe immer mal versucht, das. Naja, okay, ist ja aber auch egal.
Ich gucke das jetzt eben nochmal kurz nach. Das interessiert mich jetzt gerade.
Nee, du hast recht, ich habe es auch gerade nachgeguckt. Ja, genau. In der Biologie ist Phylogenese die Geschichte des Stammes, also die Geschichte genau. Der Art, und Ontologie ist die Geschichte des. Ontogenese ist die Geschichte des einzelnen Exemplars. So, und. Im Prinzip, so wie die Geschichte erzählt wird, wird sie ja als Phylogenese erzählt. So ist die Menschheit als Art entstanden und diese Entwicklung hat sie da gewissermaßen durchlaufen. Und wenn man aber sagt, das ist eine Gleichnisgeschichte, die eher eine Entwicklung des einzelnen Menschen beschreibt und wie er sich im Laufe seines Lebens entwickelt, dann haut's hin. Weil er entwickelt sich gewissermaßen erstmal als etwas, was nicht zwischen Mann und Frau unterschieden wird, sondern relativ gleich ist. Ja? Also mal jetzt von Penis und Vagina unterschieden, sehen ja so Kleinkinder ja nicht geschlechtlich differenziert aus. So ein Baby, da musst du schon sehr genau hingucken, um zu sehen, ist das jetzt Junge oder Mädchen. Also am Anfang ist dieser Unterschied zwischen Mann und Frau eigentlich nicht da, sondern es gibt einfach nur Mensch. So. Dann kommt irgendwann der Punkt, wo diese Unterschiede sich ausprägen, aber dennoch keine Scham oder so ein sexuelles Bewusstsein da ist, sondern die sind noch unschuldig. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo die Erkenntnis, und lustigerweise wird ja in der Bibel immer wieder als Bild für Sexualität oder für den Geschlechtsakt das gegenseitige Erkennen benannt. Übrigens direkt im Anschluss an die Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, der erste Satz ist, Adam erkannte seine Frau und sie gebar ihm einen Sohn, Kain. Ja, okay. Also Erkennen im biblischen Sinne ist Poppen.
Das hängt aber, also ich weiß gerade nicht, wie rum das zusammenhängt, aber ich meine, dass entweder im Hebräischen oder im Altgriechischen dass das Wort für Erkenntnis und das Wort für Liebe das gleiche ist.
Okay, dann müsste man nochmal nachgehen und ob das dann bei dem Baum der Erkenntnis auch hinhaut.
Oh, stimmt, ob es da auch so ist. Aber da gibt es auf jeden Fall irgendwo so eine Wort-Homologie. Ist das eine Homologie? Also irgendwas ist da ähnlich oder gleich oder so. Ja. Kriege ich aber nicht mehr zusammen.
Ja.
Gut, aber trotzdem finde ich eine coole These soweit. Machen wir weiter.
Genau, also auf jeden Fall wäre das sprachlich aber nochmal interessant zu wissen, ob das wenn das so ein sprachliches Phänomen ist, ob das dann bei dem Wort für Erkenntnis, was an dem Baum der Erkenntnis dran ist, auch funktioniert. So. Auf jeden Fall wird jetzt irgendwann der Sex wichtig. Ja. Irgendwann wird diese verbotene Frucht. Die verbotene Frucht der Sexualität, die wird dann irgendwann interessant. Und irgendwann kommt der Punkt, wo jetzt in dieser Form der Geschichte als erstes die Frau, die ja in der Regel auch tatsächlich früher zur Geschlechtsreife kommt als der Mann. Aha. Wo sich die Frau für den personifizierten Phallus da, für die Schlange, so interessiert, dass sie der Verführung durch die Schlange nicht mehr widerstehen kann und zu der verbotenen Frucht greift. Aha. Und dann kommt also der Moment der Erkenntnis, ne? Dann erkennen sich Mann und Frau gegenseitig. Und genau also zu diesem Zeitpunkt, wo dann also die Sexualität ernsthaft erwacht, kommt dann auch schamhaftes Verhalten ins Spiel. Aha. Also dann ist dieser unschuldige Umgang mit der eigenen Nacktheit, die kleine Kinder haben, der ist dann auch vorbei. Ja? Und also irgendwann kommt dann ja auch so der Punkt, wo Teenager dann auch zu ihren Eltern sagen, so, nee, ich ziehe mich jetzt hier gerade aus und jetzt will ich nicht, dass du das siehst. Ja. Und vorher so, hier, scheißegal. Und so. Und genau der Moment ist das, wo quasi auch so der Umgang mit der eigenen Sexualität interessant wird und dann kommt irgendwie die Scham auch ins Spiel und das Bedürfnis, sich zu verdecken und zu verhüllen. Dann ist auch der Punkt erreicht, wo eigentlich dieses paradiesische Leben, das man als Kind führt, wo für einen gesorgt wird und wo alles da ist und so weiter, dann endet. Heute hat man noch länger Schonfrist als damals, aber im Prinzip war ja damals so ungefähr zum selben Zeitpunkt oder damals, also früher, war ja im Prinzip der Zeitpunkt, wo du geschlechtsreif wurdest, auch der Zeitpunkt, wo du als Erwachsener angesehen wurdest und deine Familie verlassen hast, wie das hier ja auch ansteht, und deine eigene Familie gegründet hast und dann für deinen eigenen Lebensunterhalt sorgen musstest. Und dann ist die Zeit der fröhlichen Sorglosigkeit vorbei, sondern dann kriegt die Frau unter Schmerzen Kinder und der Mann muss irgendwie im Schweiße seines Angesichts da den Acker bestellen und irgendwie gucken, wo er bleibt. Ja,
wobei ich glaube, dass das unbeschwerte Leben der Kindheit ja auch nicht in der Form war, wie das heute ist. Also die haben ja mitgearbeitet, sobald sie arbeiten konnten.
Das stimmt, dennoch wurde ja doch zu einem großen Teil für sie gesorgt.
Ja, also sie hatten, sozusagen nicht die Verantwortung in dem Sinne. Das stimmt, ja.
Ja.
Also, aber das macht auch echt, das macht auch Sinn, die Geschichte sich so anzugucken.
Ja, also das kann ich mir gut vorstellen, dass es eigentlich eine Lehrerzählung ist, um klarzumachen, so verläuft das Leben. Und deswegen verläuft es so. Weil das quasi in der Menschheit so drinsteckt und deswegen durchläuft jeder Mensch diese Sorte Entwicklung. Von unschuldig und sich seiner Nacktheit nicht schämen und dann kommt das mit der verbotenen Frucht der Sexualität ins Spiel und danach wird das Leben dann hart. Ja. Und vielleicht war das auch so eine moralische Ermahnungsgeschichte. Ne? Also dass so den Jungs und Mädels, die dann so anfingen zu pubertieren und zu sagten, ach hier, wir könnten das doch mal mit dem Reinstecken ausprobieren. So, dass zu denen gesagt wird, aber denkt dran, in dem Moment, wo ihr das macht und wo da irgendwie Kinder mit ins Spiel kommen, dann ist euer Status als Kinder vorbei. Dann seid ihr erwachsen und dann heißt es auf eigenen Beinen stehen.
Das finde ich zu weit gedacht.
Ja, vielleicht bin ich da zu modern jetzt gerade an der Stelle. Aber ja, wer weiß.
Also weil die Kinder an der Stelle nämlich noch fehlen in der Geschichte.
Naja, aber wenn es eine Gleichnisgeschichte für diese also wenn ich da mit einem Jugendlichen so gerade am Lagerfeuer sitze, der mir gerade erzählt, dass er unheimlich scharf auf die Nachbarstochter ist.
Ja.
So. Und sagt, hier, die will ich heiraten und so, ich bin doch alt genug. Und dann erzähle ich ihm genau diese Geschichte und erzähle, wie dann quasi in dem Moment, wo das mit der Erkenntnis und so irgendwie um die Ecke kommt, dann auch der Ernst des Lebens losgeht. Dann kann ich ihm hinterher brüllen mal sagen und so, und deswegen wartest du noch ein bisschen, mein Freund. Ich finde das nicht von der Hand zu weisen. Du schon.
Ja, das ist mir zu stark interpretiert.
Ja, na gut. Es sei dir erlaubt, das so zu sehen.
Sie gefällt mir als Erklärungsgeschichte besser.
Ja. Ja, aber auf jeden Fall finde ich, also das war, bis du gerade mit dieser Geschichte, mit der Unterscheidung um die Ecke kamst, war das so das Einzige, wie ich das so als einigermaßen, also wie ich mir erklären konnte, warum die Geschichte so erzählt haben.
Ich finde, dass deine auch mehr Sinn macht, deine Interpretation.
Hm. Okay. Nur nicht so weitgehend, ja.
Ja. an dieser Frage mit der Erkenntnis und so ist schon auch was dran, sozusagen die göttlichen Merkmale quasi mit aufnehmen. Aber also ich finde so wie du sie, drei Worte auf einmal, in deiner Interpretation macht die Geschichte als Geschichte mehr Sinn, finde ich.
Mhm.
Also es macht Sinn, diese Geschichte zu erzählen.
Ja.
In meiner Variante hatte ich immer noch sowas von, aber warum erzählt man diese Geschichte? Also insbesondere, weil die ja so schräg ist.
Ja. Und ich finde, da kommen auch noch so ein paar Details, die auf den ersten Blick so irgendwie auch ein bisschen komisch sind, kriegen dann so eine schlüpfrige Logik, will ich mal sagen. Also zum Beispiel die Tatsache, dass die Schlange ja quasi vor der Bestrafung ja aufrecht steht. So, und wenn man die jetzt tatsächlich als Phallus-Symbol dekodiert, sagen so, das, was die Frau so reizt, ja, ist der aufrecht stehende Penis. Und nach dem Sündenfall ist er dann wieder schlaff.
Das habe ich tatsächlich auch anders interpretiert.
Okay.
Ich habe das nämlich also dann auch eher als so eine Naturbeobachtung, also weil Schlangen sich ja durchaus auch immer noch aufrichten.
Ach so, okay.
Also so ein, das machen die, weil Schlangen mal aufrecht stehen konnten.
Mhm. Na, aber andererseits eignet sich die Schlange natürlich genau deshalb so perfekt als Phallus-Symbol, weil sie nicht nur phallisch aussieht, sondern weil sie auch noch diese Eigenschaft von mal stehe ich und mal hänge ich so hat. Also.
Ja, also da ist das Schlangenbild ist schon ein sehr phallisches, da kommt man nicht drum rum.
Mhm.
Das ist schon recht.
Ja. Und wird auch tatsächlich als Mythem in weiten Teilen der Welt auch so verwendet.
Mhm.
Also es gibt zum Beispiel, das habe ich jetzt gerade bei Campbell gelesen, da kann ich auch mal das Buch verlinken, das heißt also Masks of God, das ist also Masken, die Masken Gottes, ist so ein vierbändiges Werk von ihm, wo er so Mythologie aus der ganzen Welt unter die Lupe nimmt und vergleicht. Und da ist eine Sorte Geschichte, die zieht sich fast um den ganzen Globus, kann man sagen. Also so zu steinzeitlicher Zeit hat sich das, so ist zumindest seine Darstellung, vielleicht ist das auch Zufall, aber zu steinzeitlicher Zeit hat sich eine bestimmte Sorte Mythos von Ostafrika, so Nildelta, über den Indischen Ozean hinweg bis in den Pazifik nach Polynesien und dann auch an die südamerikanische Küste ausgebreitet und ist dann später durch diesen ganzen kulturellen Austausch, der dann vor allem durch das Römische Reich mit dieser Ecke da um das Nildelta drumherum mit Europa passiert ist, hat er sich dann eben nach Europa ausgebreitet und ist damit dann auch nach Amerika gekommen, sodass man im Prinzip sagen kann, diesen Mythos gibt's überall. Und die Geschichte oder dieses Element, was da drin steckt, funktioniert folgendermaßen. Man hat ein weibliches Prinzip, irgendeine Muttergottheit, so eine Fruchtbarkeitsmuttergeschichte, wie wir sie ja auch jetzt schon an mehreren Stellen hatten. Und man hat ein männliches Prinzip, in der Regel durch so ein als Phallus-Symbol geeignetes Tier präsentiert. Meistens eine Schlange. In so Regionen, wo es keine Schlangen gibt, also zum Beispiel so in den polynesischen Inselgeschichten ist es eher ein Aal, der da erzählt wird. Aber halt, ja, ein Tier, das sich als Phallus-Symbol eignet. Manchmal auch eine Eidechse, so diese Schiene. Und es passiert Folgendes, dass quasi diese Jungfrau, die da auftritt, die ist zu dem Zeitpunkt noch keine Muttergottheit, sondern ist zu dem Zeitpunkt noch eine Jungfrau. Die wird von diesem männlichen Prinzip von diesem personifizierten Phallus befruchtet und bekommt ein Kind. Manchmal ist der Kind, ist das Kind jetzt quasi, also das ist immer männlich in der Regel, und ist entweder jetzt quasi eine Art Menschwerdung dieses männlichen Prinzips. Also entweder ist es dieser männliche höchste Gott oder es ist quasi der Sohn dieses männlichen höchsten Gottes. Und der muss dann sterben. Also entweder muss der männliche höchste Gott selber oder sein Sohn, seine Menschwerdung gewissermaßen, muss sterben. Und aus diesem Tod heraus entsteht dann Leben. Also meistens ist es so ein Phänomen, dass dass die Leiche dann oder der Kopf oder so vergraben wird und dass dann an der Stelle, wo das Grab liegt, dann ein Baum entsprießt, der dann quasi genau die Frucht trägt, die in dem jeweiligen Kulturkreis die Haupternährungsquelle ist. Also sowas wie Bananen oder Brotbaum oder solche Sachen. Und das Grundmuster, das da drin steckt, laut Campbell zumindest, ist, dass gewissermaßen da diese Idee, dass um Leben hervorzubringen, muss Tod geschehen. Also dass gewissermaßen Leben nur dadurch zum Leben wird, dass auch Tod da ist. Etwas, was nicht stirbt, lebt nicht. Mhm. Weißt du? Also alles, was unsterblich ist, was wir in der Welt beobachten können, lebt auch nicht.
Ja.
So. Und es gibt so ein paar Einzeller, die sind potenziell unsterblich, aber die haben die ja damals nicht beobachten können. Und also, dass da gewissermaßen so eine fundamentale Erkenntnis, dass Leben und Tod zusammenhängt, mit drinstecken und dass dementsprechend da so ein Mythos erzählt wird, wo gewissermaßen der Tod notwendig ist, weil er es ermöglicht, dass das Leben hervorgebracht wird. Und das heißt, das Sterben ist letztendlich das, was dieser Muttergottheit, dieser Frau die Möglichkeit gibt, Leben hervorzubringen. Und meistens ist es also so ein Element Frau, Schlange, Frucht, Tod und da schließt sich dann der Kreis zum Leben.
Aber der Tod fehlt doch hier.
Hier jetzt bei dem, beim biblischen Schöpfungsmythos, ja, das stimmt. Beziehungsweise Campbell sagt, hier ist es erstaunlicherweise umgekehrt, dass erst die Frucht kommt und dann der Tod.
Mhm.
So. Oder dann, also erst kommt die Frucht, zwar mit der Schlange und so, aber dann kommt der Tod und die Mühsal und so weiter um die Ecke.
Ja.
Also es ist quasi von der Reihenfolge ist das an der Stelle eine Umkehrung der Abfolge. Aber die Mytheme sind identisch, sie kommen nur in einer anderen Reihenfolge.
Ja. Er ist schon abgefahren, dass die sich so durchzieht, die Geschichte. Oder diese Mytheme.
Ja. Und eben als so ein Zusammenhang zwischen Sexualität und der Fähigkeit, Leben zu spenden und dem Tod, dass da so ein Bogen gemacht wird und gerne eben dann noch mit so einer Wiederauferstehungsschiene, die dann da dabei ist.
Das ist ein ganz eigenes Fass, aber das ist ja zumindest im Christentum dann ja auch so lustig ein bisschen getrennt, weil der ne, so mit Sohn des höchsten Gottes und wird geopfert und dann Wiederauferstehung und so, das kommt dann ja im Christentum irgendwie hinten nochmal. Vor.
Da kommt es nochmal rum, ja, das stimmt.
Ja. Und da dann aber auch richtig.
Da dann aber auch mit voller Gewalt, ja.
Genau.
Ja, aber also auf jeden Fall ist, finde ich, das passt gut so in diese ganze Deutungsebene mit der, dass es bei der Erkenntnis irgendwie um eine sexuelle diese sexuelle Interpretation des Wortes erkennen geht, das passt zumindest mit dieser auf der ganzen Welt zu findenden, in verschiedensten Varianten erzählten Geschichte mit Jungfrau, Schlange und dann irgendwie Tod und Leben, passt das gut zusammen.
Und es spricht auch tatsächlich dafür, dass das phallische Moment in der Schlange stark zu machen.
Ja. Und es würde auch so ein Stück weit erklären, warum uns dieser zweite Text eher an die anderen Mythen erinnert, weil da offensichtlich Mytheme drin stecken, die nicht, nicht so Alleinstellungsmerkmale des hebräischen Schöpfungsmythos sind, mhm. sondern die eher von so einem Austausch und von einem, von mir aus, Konflikt mit den Kulturen da drumherum, aber wo einfach doch ähnliche Geschichten erzählt wurden und sich diese Mythen einfach oder die Geschichten vermischt haben, wo man irgendwie Elemente aus dem Mythos des jeweils anderen genommen hat, entweder um da so ein bisschen Frieden zwischen verschiedenen Völkerungsgruppen zu schaffen, die miteinander leben sollten, oder halt einfach, weil es eine gute Geschichte war.
Ja. Ja. Weil sie sich gut eignet, um zum Beispiel hier jetzt so eine Ontogenese nachzuerzählen.
Mhm. Genau. Ja.
Ja.
Gut. Dann lassen wir es für heute erstmal gut sein, würde ich sagen. Oder fehlt dir noch was?
Hast du
noch
ich habe gerade nochmal durchgeguckt. Tatsächlich alles, glaube ich, gesagt. Okay. Dann sind wir jetzt sozusagen im hebräischen Schöpfungsmythos bei, jetzt ist der Mensch quasi in, also mit allem da sozusagen.
Mhm.
Ja. Mit genau. der Mühsal und der Arbeit und dem
ja.
wie Gebärden oder Schmerzen und dem ganzen Kram.
Ja. Und der also ob der Mensch vorher quasi unsterblich war oder nicht, ist noch so eine Sache. Also so ganz unsterblich kann er nicht gewesen sein, weil hier dieser Baum des Lebens ja mit im Spiel ist. Ja. Aber dennoch ist es so, dass quasi relativ deutlich angedeutet wird, jetzt nicht in der kanonisierten Fassung, die so in der Einheitsübersetzung der Bibel steht, aber in so verschiedenen anderen Varianten, dass diese Vertreibung aus dem Paradies auch die Sterblichkeit des Menschen mitgebracht hat.
Mhm.
Und je weiter man vom Paradies wegkommt, desto kürzer wird auch die Lebensspanne. Also Adam wird noch so mit 8 bis 900 Jahren Lebenszeit beziffert. Und seine Kinder werden auch noch relativ alt und das geht irgendwie ziemlich lange. Ich glaube, Abraham ist dann so der Erste, der so eine, also der wird auch noch ordentlich alt. Ich glaube, der wird so 100 über den Daumen, aber oder 80, ich weiß es nicht mehr. Aber der ist so der Erste, der so eine für unsere heutigen Verhältnisse einigermaßen normale Lebensspanne mitbringt.
Aber passiert da nicht auch noch irgendwas? Also wird das, ich meine mich zu erinnern, dass es so eine Stelle gibt, wo das auch eine Sorte Bestrafung ist. Dass das Leben jetzt kürzer ist. Aber vielleicht schmeiße ich da auch was durcheinander, das kann auch sein.
Ja, ich glaube, das ist Tolkien, ehrlich gesagt. Also, weil da ist das so.
Vielleicht ist es auch Tolkien.
Ja, na gut. Ich würde mir, glaube ich, aber tatsächlich noch so die Ausläufer dieses Mythos in der nächsten Folge nochmal angucken, bevor wir den Sagenkreis wieder wechseln und mir gerne noch Kain und Abel.
Ja, definitiv.
Und vielleicht auch noch Noah angucken, aber da bei Noah bin ich mir nicht sicher, ob wir den jetzt schon in der ersten Runde nehmen oder ob wir den irgendwann mal später, wenn wir so verschiedene Sintflutgeschichten miteinander vergleichen, uns mal angucken. Aber also auf jeden Fall möchte ich noch eine Folge zu Kain und Abel machen, bevor wir die Hebräer wieder verlassen.
Ja, würde ich auch gerne.
Gut. Und ich glaube, da können wir nämlich an viele der Sachen, die wir jetzt besprochen haben, anknüpfen, was die Deutung dieser Geschichte mit Kain und Abel angeht. Da kommt nämlich auch noch mal eine ganze Menge spannende Mytheme bei rum.
Sehr schön. Gut.
Dann, Daniel, danke ich dir sehr für das Gespräch. Da ist für mich echt Erkenntnisgewinn bei rumgekommen.
Schön.
Und
für mich auch.
Ja, schön. Und für euch da draußen danke ich auch fürs Zuhören und Runterladen und Klicken und so weiter. Und wenn ihr Einschätzungen dazu habt, beziehungsweise zu den Fragen, die wir so aufgeworfen haben, gerade was so diese sprachliche Geschichte angeht, sind wir da für Kommentare und Rückmeldungen dankbar. Also vielleicht sind ja Theologiestudenten unter euch, die das mit dem Hebräischen und dem Altgriechischen irgendwie gelernt haben und die
oder Sprachwissenschaftler
genau die da was zu beitragen können, was so diese sprachlichen Fragezeichen, die wir da aufgemacht haben, für uns klären können. Da wären wir dankbar für und auch sonst sind wir für eure Theorien und Einschätzungen und ja, Vermutungen zu diesem Text gespannt. Gut, das heißt, hiermit danke allerseits, bleibt uns gewogen und bis bald.
Bis bald.
Tschüss. Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren gibt es unter trojaalert.bildungsangst.de Bewertet uns gerne bei iTunes oder anderen Podcast-Portalen und wir freuen uns über Rückmeldungen und Klicks auf den Flatter-Button. Troja Alert ist eine Bildungsangst-Produktion aus dem Jahr 2012.